Ja, so sieht es gut aus. Sehr
Ja,
schön.
klingt's auch noch gut.
Hier laufen wir auch.
Also ich glaube insgesamt inzwischen auch, dass Jörg damit rechnet, dass du der Blockbuster bei uns auf dem YouTube-Kanal bist.
Nee.
Anders kann ich mir das hier nicht vorstellen.
Nee, das ist einfach nur
Nicht
ein
erklären.
Experiment hier.
Ach so.
Am Ende wird es nur eine Audioausgabe.
Die Medienhölle. Roast of Radio.
Zu Gast bei Diggi Andi.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Willkommen zur Medienhölle vom 3. Mai 2026. Wir sind heute zu Gast bei dem Menschen in der Bundesrepublik Deutschland, der, wenn man eine Frage hat, ob er Originaltöne besitzt, sofort mit Ja ruft. Unsere Kontrollfrage heute, Andreas Knedlik. Herzlich willkommen erstmal, oder wir sind ja bei dir, also wir sind herzlich willkommen wahrscheinlich bei dir. Die Kontrollfrage, die EBU, die Europäische Rundfunkunion, sucht aufgrund ihres 70-jährigen Bestehens Aufnahmen vom Grand Prix de la Chanson, so hieß das, glaube ich, damals oder so ähnlich. Eurovision de la Chanson, ja, genau. Ah, da sind wir schon wieder bei dem Richtigen. Aufnahmen zwischen 1956 und 1964. Sind wir bei dir richtig?
Nee, und zwar aus zwei Gründen. Der erste ist Hörfunk, und wir reden da jetzt gerade von Fernsehen, wo du drauf angesprochen hast. Ja, das lief auch im Hörfunk. Vielleicht würde sich irgendwas im Hörfunk finden.
Ja.
Ja, wobei ich gar nicht weiß, ob das damals schon im Hörfunk lief. Das vermag ich nicht zu sagen. Egal.
Das ist vielleicht ein Aufruf an unsere Schwarmintelligenz.
Da wären wir schon mal. Und vielleicht der zweite Aufruf gleich an der Stelle passend dazu. Aus dem Zeitraum ist eigentlich fast gar nichts da. Das ist also so ein, das fängt erst später an. So wirklich.
Jetzt fange ich mal mit der ersten unorthodoxen Frage an, mein Lieber. Was ist denn die älteste Aufnahme in deinem Archiv?
Oh, aus dem Stegreif würde ich sagen Mitte 50er.
Bitte für, und weißt du noch, was es ist?
Ja, relativ. Also ich weiß nicht, ob das wirklich die älteste ist, aber das ist das älteste, wo ich mich spontan dran erinnern kann, ist, dass es mal einen Stapel Bänder gab mit Mittagskonzerten vom Bayerischen Rundfunk. Ich glaube, ja, damals glaube ich noch, gab es da schon ein zweites Programm? Ich bin mir nicht sicher. Egal. Und das ist total unspektakulär, weil das ist halt einfach nur Musik mit Ansagen dazwischen. Aber das dürfte so das älteste sein, glaube ich.
Wie sind die Aufnahmen zu dir gekommen?
Mehr oder weniger Dachbodenfund, so ein bisschen.
Ja. Und, alles klar. Also du krabbelst auf deutsche Dachböden, um nach Kassetten, Tonbändern, Schallplatten zu suchen?
Das ist jetzt eher selten der Fall. Es ist eher, es krabbelt jemand auf dem Dachboden und findet was und kommt dann zu mir. Das ist eher so der Fall.
Weil du bist inzwischen schon ein bekannter bunter Hund, der unter digiandi.de natürlich das transparent macht, dass er anderen Leuten behilflich ist beim Digitalisieren der Dachfundgeschichten oder wenn es darum geht, tatsächlich eine Kassettensammlung zu retten, dann ist man bei dir an der richtigen Adresse. Wie bist du auf dieses Geschäftsmodell gekommen?
Es ist ja kein Geschäftsmodell.
Also du steckst mehr Arbeit rein, als du rausholst.
Ja, natürlich. Ja. Also wenn es ein Geschäftsmodell wäre, wäre es praktisch, sagen wir es mal so. Weil dann könnte man natürlich noch mehr davon machen, wenn man damit auch seinen Lebensunterhalt bestreiten könnte. Wie bin ich da drauf gekommen? Also die Frage, also ich nehme einfach mal eine Frage aus der Luft, wie kommt man drauf, so ein großes Archiv zu machen? Gar nicht, weil das wird ja nicht plupp und ist es groß, sondern das mache ich jetzt seit 15 Jahren ungefähr. Und das hat damals angefangen, dass ein Arbeitskollege von mir eine Handvoll Kassetten hatte. Ich weiß nicht mehr, wie wir auf das Thema kamen. Dann hat er gesagt, ich habe da irgendwie 8 oder 10 Stück aus dem Jahr 89 mit einem Teil der einer der großen Mega-Hit-Paraden, die es im Radio gab, von SDR3, die Top 1000X. Und mich hat das, also das Thema Radio interessiert mich schon so von der Kindheit an, aber jetzt so historisch habe ich da erst so richtig angefangen, mich damit zu beschäftigen. Vorher war es eher technisch und aktuelles Programm. Irgendwie kam es dann dazu. Das kann ich mir nicht mehr erklären, wie das zu diesen Kassetten genau kam. Auf jeden Fall, das ist so der Initialpunkt gewesen. Und da habe ich dann relativ schnell festgestellt, sowas gibt's ja eigentlich nicht. Also weder im Internet jemand, dass jemand hergeht und sagt, ich beschäftige mich jetzt mal so intensiver mit dem, was ich jetzt tue sozusagen, aber im großen Stil, es gab Leute, die haben sich um das eine Programm gekümmert, die so ein bisschen regional oder auf einen Moderator gestürzt oder auf eine Sendung oder sowas. Aber jetzt mal im Großen und Ganzen herzugehen und wie klang denn ein Radioprogramm 1982? Komplett. Das gab's einfach gar nicht. Ja, und relativ schnell war dann für mich auch festzustellen, naja, also in den Rundfunkarchiven, also vor allem in öffentlich-rechtlichen, weil private Archive gibt's, also private Rundfunkarchive gibt es nicht wirklich, ja. Aber in den öffentlich-rechtlichen war da jetzt auch nicht wirklich was da. Also, dass da jetzt hingehen kannst und sagen, ich hätte gerne mal von dem Programm 2 Stunden gehört, das ist nicht existent, hat man nicht aufgehoben damals. Und das war im Prinzip der Auslöser zu sagen, beschäftigst dich mal intensiver damit. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich dann relativ schnell gesagt habe, okay, du ziehst es größer auf.
Jetzt muss man für unsere Hörer und auch Zuschauer dazu sagen, dass du viele Jahre als Techniker beim Bayerischen Rundfunk gearbeitet hast. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, da muss ja, also sagen wir mal, mit einem Kollegen irgendwie eine Grundunterhaltung reingekommen sein, dass man sagt, naja, Radio fand ich früher vielleicht toller oder auch nicht, ja. Also eine Art von interessierter Unterhaltung muss ja damit reingespielt haben. So eine Art vielleicht auch Biertischgespräch. Also die besten Ideen passieren ja beim Bier. Denke ich jetzt mal so. Ja, unterstelle ich jetzt.
Bin kein Biertrinker.
Naja.
Eher mal ein Gläschen Wein. Ja, vermutlich war es so, dass man sich irgendwo beim Mittagstisch oder bei irgendeinem Geburtstagsfeier oder sowas drüber unterhalten hat. Ich weiß es einfach nicht mehr. Aber vielleicht kam es auch einfach aus der Richtung Musik, weil für Musik früherer Zeiten, also die auch älter ist als ich selbst, das heißt 70er, 80er Jahre, ich persönlich bin in die Musik 94, 95 eingestiegen, als ich so 6, 7 Jahre alt war, habe ich mich schon lange interessiert. Und vielleicht sind wir auf der Ebene mal ins Gespräch gekommen, dass wir über irgendeinen Künstler oder was weiß ich was gesprochen haben und dann kam er irgendwie zu dem, ich weiß es einfach nicht mehr.
Und gab es beim Bayerischen Rundfunk vielleicht auch noch so einen alten Haudegen oder eine alte Haudegin, die da noch aktiv war, wo du gesagt hast, boah, das finde ich aber toll, wie die Radio macht, wo du als Techniker diesen Leuten beigestanden hast?
Das hat sich erst später dann ergeben, jetzt aber auch nie beruflich sozusagen. Das war immer mein privates Herangehen, Interesse, weil zu dem Zeitpunkt wüsste ich jetzt niemand, wo ich sage, der ist schon so lange da und hat noch was gemacht, wo ich sage, dem hänge ich da an den Lippen. Ja, das war zu dem Zeitpunkt nicht der Fall. Das kam dann erst später, als man bei Bayern 3 nochmal ein paar alte Hasen hat machen lassen. Da hat dann Jürgen Herrmann, der schon im Ruhestand war, nochmal Sendung machen dürfen. Jim Sampson war noch da, aber mit dem hatte ich jetzt nie so eine Verbindung, weder als Hörer noch irgendwie als Kollege. Das kam erst später. Also das ist jetzt sicherlich nicht der Auslöser gewesen.
Ich will noch mal ganz kurz noch mal an den Anfang deines Lebens zurück. Wann hast du denn Radio bewusst als Radio wahrgenommen und wie sah das aus? Bei mir war es ja noch das magische Auge, was mich fasziniert hat. Ich bin ein älter Mensch. Logischerweise waren das noch die UKW-Geräte aus den 50er Jahren, die meine Eltern hatten und in die ich sozusagen hineingeboren wurde. In was wurdest du hineingeboren?
Das ist ganz interessant, weil da habe ich mich schon öfter mal mit Älteren unterhalten drüber. Also es fing im Prinzip auch so mit 6, 7 Jahren an. Also da gibt's wirklich auch einen Initialmoment, den ich aber auch nicht mehr bis ins kleinste Detail runterbrechen kann. Das war im Alter von 6 Jahren, das war 94, das weiß ich anhand der Fotos, die es gibt. Sonst wüsste ich es auch nicht mehr. Da waren wir in Dänemark im Urlaub im Sommer. Und da sind wir im Auto hochgefahren. Ich kann mich noch erinnern, dass ich meinen Eltern gesagt habe, weck mich auf, wenn wir durch den Elbtunnel fahren. Ich glaube, ich habe es trotzdem verschlafen, weil wir halt irgendwie spät abends oder was weiß ich, nachts dann gefahren, so wie man das damals halt gemacht hat, nachts in Urlaub fahren. Und da waren wir auf Römö, das ist ja direkt nördlich von Sylt, also dazwischen ist die Landesgrenze. Und da haben meine Eltern NDR2 im Radio gehört. Das kannte ich natürlich nicht von zu Hause. Ich weiß nicht, was ich zu dem Zeitpunkt gehört habe, ob ich irgendwas gehört habe. Das war eben so der Initialmoment, wo ich mich dran erinnern kann, Radio gehört zu haben, das erste Mal. War im Urlaub dieses NDR2 und da war ein Titel, ich habe auch keine Ahnung mehr, was es war, ich vermute irgendwas aus den 80ern. Der lief da relativ oft, war halt damals schon in einer Art Hot Rotation, im Tagesprogramm wahrscheinlich. Und den fand ich so geil. ich weiß nicht mehr, was es ist. Wahrscheinlich irgendein bekannter 80er-Titel. Und als wir dann zurück waren, wollte ich das natürlich auch dann zu Hause hören. Und habe relativ schnell festgestellt, das geht ja. Nämlich über Satellit. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied zu Generationen vorher und auch zu ganz vielen anderen, weil Satellitenradio war immer was Exotisches, ist es heute nach wie vor. Aber ich habe dann relativ schnell festgestellt, du kannst ja mit diesem analogen Satellitenreceiver, den wir damals noch relativ frisch hatten, ich glaube 93 oder so haben wir die Schüssel drauf, ja, wie die meisten halt dann als erste ins ZDF auch auf Astra kamen. Und NDR2 war halt hinter N3, hinterm dritten Programm vom NDR. Und dann habe ich NDR2 zu Hause gehört. Aber das muss so kurz gewesen sein, dass ich mich überhaupt nicht mehr weiter dran erinnern kann. Weil ich dann wohl relativ schnell festgestellt habe, dass hinter Premiere Enjoy Radio ist. Also ich bin zwar beim NDR geblieben, aber bin dann eins rüber gewechselt. Und Enjoy Radio hat mich geprägt. Also sowas von.
Aber also, was macht denn die Faszination für Enjoy an? Also, weil ich meine, für mich ist das eine totale Düdelfunktion.
Das kann ich erklären. Ja, das kann ich absolut erklären. Weil Enjoy Radio am 4.4.94 um 4.44 Uhr nachmittags auf Sendung gegangen ist. Das habe ich natürlich nicht erlebt, um Gottes Willen. Ich habe es halt dann irgendwann zufällig entdeckt. Und die haben halt damals etwas gemacht, was es nicht gab, muss man sagen. Also sie haben ja damals, glaube ich, vor allem auf OK Radio in Hamburg geguckt und haben die dann ja eigentlich auch relativ platt gemacht, muss man sagen, als junges Programm. Und die haben halt ein 24-7 Knalle-Bums-Hardcore-Format-Radio durchgezogen. Da war nichts außerhalb des Schemas hat da stattgefunden. Und das war so drüber, dass es schon wieder geil war. Und das empfinde ich heute nach wie vor so. Also das Enjoy Radio der ersten 3 Jahre, dann wurde es schon wieder ein bisschen uninteressanter, muss man sagen, war einfach so perfekt kaputt, wenn man so will, dass es schon wieder gut war.
Hast du noch einen Jingle aus dieser Zeit, den wir jetzt mal einspielen können?
Ja, komm mal.
Der Sound der 90er.
Mit Cyrus Adri
und Thomas Buch
und dem jüngsten Programm im Norden um 7:45.
Enjoy Radio ab heute 24 Stunden täglich.
Wir wollen von euch wissen, auf welchen Frequenzen ihr uns hört.
Also ruft uns an unter 040 47 70 60 und gewinnt eine von 10 Enjoy the Hits CDs.
040 47 70 60.
Ruf die Hotline an. Zu uns ins Studio.
Und das hat mich dann auch musikalisch geprägt, weil die haben halt durch dieses knallharte Format haben die aktuellen Hits gespielt, nicht nur, aber die aktuellen Hits. Und das war dann genau die Zeit 94, vor allem 95 und 96, Eurodance, das Modul, Masterboy,
das Omen,
Ace of Base, der ganze Kram. Und
aber den hättest du auf Fritz hören können, den ganzen Kram.
Aber glaube ich jetzt nicht in der geballten Form. Also das Fritz, was ich kenne aus Anfang der Zeit, war nicht so geballt. Das war halt, Enjoy war so in die Fresse. Mhm. War sowas von in die Fresse. Ja. Und ich fand das damals so geil. Und ich finde es heute noch so geil. Also,
aber
du hast gesagt, das ist so ein glatt geduht. Ja, ist es heute. Das ist ja das Schlimme. Wenn man heute wieder so ein in die Fresse-Programm machen würde, vielleicht, also jetzt nicht wie Energy oder so, aber das eigentlich geht's auch gar nicht, weil die Musik dazu fehlt. Das ist mein Empfinden, das hat die Musik auch ausgemacht.
Aber das müsst ihr mir nochmal erklären. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einem knallharten Formatradio und einem in die Fresse-Programm? Das ist mir zu abstrakt, mein Lieber.
Ja, ich glaube, es ist halt wirklich die Musik, an der ich es jetzt aufhänge. Und dass einfach diese Zeit war, in der die Musik so war. Natürlich nicht alles. Da gab es auch einen Joe Cocker und so. Aber Enjoy Radio hat es halt geschafft, durch die Auswahl der engen natürlich Rotation, die sie hatten, diese auf die Fresse zu generieren.
Also wenn du das immer sagst, dann denk ich immer sofort an das Scooter.
Ja.
Und Paul Elstag und wie die alle heißen.
Ja,
so.
Genau. Ja.
Okay.
Ja, und das war halt der Hauptinhalt musikalisch. Ja. Und dazu die Jingles, die halt auch perfekt dazu passen. Die Moderatoren, die halt alle bom, 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 bom. Ich glaube, ganz viel Doppelmod haben sie gemacht. Sie haben fast, glaube ich, den ganzen Tag Doppelmod durchgezogen am Anfang, was auch krass war. Natürlich unter die Nachricht, das sind Nachrichten, anfangs muss man schon fast sagen, Nachricht um halb zu machen, ist natürlich was Revolutionäres gewesen.
Kann ich widersprechen, der Rias ist damit weltbekannt geworden.
Ja, ja, aber aus anderen Gründen, behaupte ich jetzt einfach
und
mal.
Und der Berliner Rundfunk hatte auch Halbnachrichten.
Aber jetzt in so einem typischen Pop-Format-Radio hat man das bisher nicht gemacht gehabt, behaupte ich jetzt mal, vor allem im Westen. Und dann mit Knallebums Musikbetten drunter und Zeug, dieses Gesamtpaket hat halt dieses in die Fresse generiert für mich, ja.
Du glaubst gar nicht, wie verstörend das ist, weil da ist jetzt jemand, der ist quasi so ein Auskenner im Radiokosmos, kennt sich aber auch in hohen Ebenen aus, also wirklich Hochkulturebenen. Und erzählt mir aber von seiner Faszination fürs In-die-Fresse-Radio, ja, wo ich so denke, ja, interessanter Einstieg ins Radio. Also
ich habe natürlich nicht bis heute, also ich höre heute auch kein Enjoy Radio mehr aus ganz vielen Gründen, weil ich eben, das hat sich verändert und ich glaube, ich habe gar nicht so lange in Anführungsstrichen durchgehalten. Warum, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber um zurückzugehen, Jörg, du sprachst von UKW-Empfängern und Röhrenradio und so Zeug. Bei mir war es halt eben dieser Satellit. Und das war noch analog, eben Enjoy Radio hinter Premiere. Und ein weiterer Schlüsselmoment, und da muss ich
jetzt muss kurz erklären, hinter Premiere heißt, dass es Tonunterträger gab, die ich glaube, 6 oder so gab es Kanäle, ne? Damals analog.
Je nachdem Stereo, Mono, wie du es
genau
aufgeteilt hast.
Und auf einem Tonunterträger 7,38 war das 7,56, war auch übrigens DD64 mal, ja, ja. Beziehungsweise MDR Sputnik. Und da war eben auch Enjoy Radio hinter
genau,
versteckt.
Genau, und auf 7,02 und 7,20.
Man musste mit der Fernbedienung auf dem Satellitenreceiver dann die Tonspuren wechseln.
Ja, genau.
Dann sah man das Krisselbild von Premiere, also das Verschlüsselte damals. Und hörte aber Radio.
Genau, so ist es. Den Fernseher konnte man dann natürlich ausmachen, wenn man einen Lautsprecher an den Empfänger gehängt hat. Und ein Schlüsselmoment, ich vermute, das war 96, das kann ich nicht mehr eingrenzen, aber wäre nur logisch, hat mein Vater einen zweiten Fernseher wollen im Haushalt. Und dann hat es dafür natürlich auch einen Sat-Empfänger gebraucht. Und ich kann mich noch dran erinnern, vielleicht ist es auch Verklärung der Vergangenheit, weil schöne Momente, man erinnert sich dran. Aber ich glaube, es war so, wir sind im Wohnzimmer auf der Couch gesessen mit unserem Fernsehhändler, der uns die Sat-Anlage montiert hat. Und er hat den Katrain-Katalog offen und sagt noch, mit dem kann man mehr empfangen, der kostet halt ein paar Euro mehr. So. Und Grüße gehen raus an meine Mutter an der Stelle. Ich bin unendlich dankbar, dass sie dieses Gerät gekauft haben. Der hatte nämlich Astra Digital Radio. Und das hatte dann zur Folge, dass ich halt plötzlich 80 Radioprogramme auf diesem Empfänger hatte. Fast alle öffentlich-rechtlichen, diverse private. Das ist heute nicht mehr erklärbar mit diesem Internet, was das bedeutet hat. Ich bin jeden Tag an diesem Ding gesessen und habe einen Suchlauf gemacht. Und da war ja auch noch richtig was los. Oh, neues Programm. Und oh, wow, der hat jetzt Radiotext mit drauf. Und manche hatten dann, also SBF3 damals war es, noch SBF3. Die hatten die ganzen Textinfos zu den Interpreten mit Wahnsinn. Die waren da sehr weit beim SBF. Hast du dann auf dem Fernseher schon sehen können, was für ein Titel läuft und so Zeug. Das war unglaublich damals für mich, jeden Tag an diesem Ding zu sitzen. Und ich glaube, das nächste Programm, was ich dann gehört habe, war eine Zeit lang FFH. Die waren dann da schon auf ADR.
Das ist ein Privatsender aus Hessen.
Genau. Und dann bin ich mal zu HR3. Das muss eine Zeit lang gewesen sein. Und dann kommt jetzt ein Ausflug in ganz was anderes, nämlich aus irgendeinem Grund habe ich anscheinend am Sonntagvormittag mal durch alle Programme durchgezappt und dann lief auf HR1 anscheinend irgendein guter Musiktitel oder irgend sowas, keine Ahnung, da weiß ich auch nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Auf jeden Fall war das der Sonntagvormittag von 10.05 bis 11.30 Uhr in HR1 mit Max und Musik. Das hat damals der Jugendfunk gemacht, nein, nicht Jugendfunk, Käse. Der Kinderfunk. Das war eine Kindersendung, aber für erwachsenere Kinder. Also für, sagen wir mal, irgendwie so 11- bis 15-Jährige oder so. Und das war ein Magazin. Also das war jetzt nicht so der klassische Kinderfunk, wir lesen euch jetzt was vor oder wir erzählen euch die Welt oder irgend sowas, sondern das war ein Magazin, in dem es auch primär um Musik ging und um Konzerte und Veranstaltungen, Gewinnspiele gab's. Ich glaube, ich habe so einen Ordner voll Gewinnspielbenachrichtigungen. Das habe ich seitdem jeden Sonntag gehört.
Hast du da noch eine Aufnahme?
Es gibt, ja, gleich. Wir kommen dazu. es gab dann einmal im Monat bei Max und Musik eine Kinderhitparade, immer am ersten Sonntag im Monat. Und konnte man seine Wertung abgeben. Ich glaube, 5 Titel waren es zur Auswahl. Und dann konnte man Preise gewinnen. Und ein Preis war unter anderem Besuch in der nächsten Sendung, inklusive der kompletten Musikauswahl der Sendung. Und im November 97 war es dann halt ich, der gewonnen hat. Und das war, glaube ich, für die Redaktion auch was Besonderes, dass der da aus der Nähe von München da jetzt auch kommt nach Frankfurt, weil ich habe natürlich meine Eltern dann, ich glaube nicht, dass es viel Überzeugungsarbeit gebraucht hat, aber sagen, wir müssen dann nach Frankfurt fahren am 6. Dezember.
Dann haben sie gesagt, naja gut, komm, der hat
ich weiß es nicht mehr, ich weiß es einfach, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich diskutieren musste.
Haben sie es mit irgendwas verbunden?
Nein, wir sind am Samstag hingefahren und am Sonntag, und da ärgere ich mich bis heute, nach der Sendung mussten wir wieder, klein, musste auch in die Schule, also Montag musste ich ja wieder in der Schule sein, weil wir konnten nicht mal einen Funkhausrundgang machen, sondern wir sind wirklich irgendwie um 12:30 oder 13:00 wieder in den Zug und die Sendung war eben bis 11:30 oder so. Ärgert mich aber, mein Gott, das war das erste Mal in einem Funkhaus, das war das erste Mal in einer Live-Sendung und das war einfach was Besonderes. Und diese Sendung gibt es. Das ist leider auch der einzige Mitschnitt, den ich von Max und Musik jemals, es gibt nichts. Diese Sendung ist komplett verschwunden, die ist weg. Mein Mitschnitt von meiner Sendung ist leider auch nicht ganz vollständig, weil, schöne Grüße nach Frankfurt, ich extra gefragt hatte, soll ich es zu Hause aufnehmen oder könnt ihr das für mich machen? Und ich wäre technisch dazu in der Lage gewesen, die 90 Minuten zu Hause aufzunehmen, ohne da zu sein. Weil wir hatten so eine kleine Stereoanlage mit Rewind, Tape Deck und zeitgesteuert. Die hätte das machen können. Und nee, machen wir für dich. Und dann haben sie aber irgendwie vergessen einzuschalten. Deswegen fehlen die ersten Minuten. Und habe ich mich auch sehr geärgert, muss ich sagen.
Aber da können wir jetzt einen Ausschnitt draus hören.
Es ist jetzt 11:05. Ihr hört Max und Musik in hr1. Und bei uns ist es jetzt höchste Zeit für das Hitrennen. Andreas, kannst du mir vielleicht einfach mal helfen, die Regeln zu erklären? Falls es gibt ja sicherlich auch Kinder, die noch neu sind bei Max und Musik und nicht so genau wissen, was ist Hitrennen? Wie geht das, wenn man da mitmachen und vielleicht auch mitgewinnen will?
Ja, man muss anrufen und den einen der 5 Titel wählen.
Mhm. Also man muss sagen, welcher Titel einem am besten gefällt. Was muss man denen noch sagen am Telefon? Was wollen die noch wissen? Wie du heißt wahrscheinlich?
Ja, ja. Und die Telefonnummer.
Genau, die Telefonnummer mit Vorwahl ist ganz wichtig, weil wenn es euch so geht wie dem Andreas, dann werdet ihr nachher aus einem Riesenstapel wird euer Zettel rausgezupft, wo dann euer Name draufsteht und eure Telefonnummer mit Vorwahl, damit wir euch nämlich zurückrufen können. Das machen wir nämlich. Nachher rufen wir unser Gewinnerkind an und verkünden, du hast gewonnen, so wie das letzte Mal beim Andreas war. Und die Titel, die von euch die meisten Stimmen kriegen, die 2 Titel, die meisten Stimmen bekommen, werden nach den Nachrichten ausgespielt. Das ist unser Hitrennen.
Also, liebe Freunde, wenn jemand noch solche Sendungen da draußen hat, vielleicht auch sogar mit dem Digi-Andi, immer her damit. Also gut, weiter jetzt, mein Lieber, mit dem roten Faden. Was ja jetzt so ein bisschen interessant ist und auch aus dem Gespräch schon herauskommt. Es gab eine Zeit, also wo es eine große Erweckung gab, eine Faszination eben halt über diese Möglichkeit, über Satellit Radio empfangen zu können. Ich weiß aber auch, du hast ja eine abgekühlte Phase irgendwie gehabt. Du bist zwar Techniker beim Bayerischen Rundfunk gewesen und aber du hattest ja, hast du uns ja schon erzählt, wieder so ein neues Erweckungserlebnis mit diesem Stapel Kassetten gehabt. Also irgendwo dazwischen muss es ja quasi so eine Abkühlungsphase gegeben haben. Was hat es damit auf sich?
Was heißt Abkühlungsphase?
Ich habe Abkühlungsphase halt im Sinne von, ich finde, ins Berufsleben, durch Schulleben und komme so ein bisschen davon ab, der Radioliebhaber zu sein, derjenige, der total.
Nee, die gab's nicht.
Aber so hört das sich an.
Ich meine, dieser Besuch beim HR ist natürlich jetzt einfach ein ganz persönliches Also Highlight auch als Kind, ich war da 9 Jahre alt, also das war der Wahnsinn. Aber ich habe ja nicht gesagt, boah, jetzt hab ich's geschafft, jetzt brauche ich kein Radio mehr hören. Also nee, das hat sich eigentlich nicht verändert. Die Programme haben gewechselt, wir könnten da jetzt tagelang drüber, aber habe halt damit noch was anderes gehört. Das hat so ein bisschen durchgewechselt. Aber das war eigentlich, bis das Archiv, sage ich jetzt mal, richtig Zeit in Anspruch genommen hat, habe ich immer Radio gehört. Fast immer und überall, wo es geht.
Was war es in der Mitte, was du dann gehört hast?
Also kurz zusammengefasst, hatten wir gesagt FFH, dann HR3, dann hatte ich, glaube ich, mal eine Bayern-3-Phase, oh, ein Sender von zu Hause. Dann habe ich mal Radio 106.4 gehört, das war unser Lokalsender. Die hatten damals aber wirklich gar kein schlechtes Programm, muss man sagen.
Können wir davon auch einen Ausschnitt hören? Hast du da was da?
Ja, können wir machen.
Das machen wir mal jetzt.
Radio 106.4, Radiowecker, der Wachmacher.
Der Wachmacher mit Rolf Störmann und wir kümmern uns um ein paar nette Tierchen. Denn früher dachte man ja irgendwie, sie sind so die Assistenten von Dracula. Dabei können sie doch nur fliegen und andere Insekten was zuleide tun. Wir reden über die Fledermäuse. Wo die Tierchen im Sendegebiet zu finden sind, das erfahren Sie gleich bei uns.
Das war zuerst Radio FFB als kleines Programm und dann haben sie sich umbenannt, weil größeres Sendegebiet heißt heute Top FM, irgendwie um halb München rum mittlerweile. Und dann kam nochmal ganz kurz Satellitenradio, kam der ARD-Hörfunktransponder.
Was ist das?
18. August 2005, glaube ich, hat man 2 Wochen vor der Funkausstellung den in Betrieb genommen. Da wurde dann DVB-S-Radio gestartet. Quasi auch als Nachfolgesystem von Astra Digital Radio. Und dann waren da auch nochmal Programme dabei, die gab es vorher auf ADR nicht. Ja. Und dann war da vor allem auch Bayern Mobil dabei. Das war damals ein DAB-Programm des Bayerischen Rundfunks war. Das hat man dann auch auf Satellit geschickt und das wollte ich immer hören. Das war halt einfach ein gutes Programm damals. Nur DAB Indoor war damals mit diesem alten System, denken wir besser nicht dran. Und deswegen war es super, dass ich das dann auch über Satellit in richtig guter Qualität hören konnte. Das wurde dann leider ziemlich bald, muss man sagen, eingestellt. Und das ist dann das heutige BR Schlager, wenn man jetzt die quasi Zeitlinie nehmen würde.
Da mal ganz wichtig ist, dass wir da auch noch was draus hören, oder? BR Mobil habe ich auch noch nie was von gehört.
Ist auch ganz schwierig, Bayern Mobil, aber ich habe was.
Ah, sehr schön.
Bayern Mobil. Das Wetter in Bayern, nachmittags bei 3 bis 8 Grad, in Alpennähe gebietsweise wolkig, sonst meist sonnig. Nachts Tiefstwerte bei 0 bis minus 11 Grad. Morgen im Süden nach Nebel sonnig, sonst wolkig oder trüb, erst nachmittags vereinzelt Aufheiterungen bei 2 bis 8 Grad. Die Aussichten bis Dienstag, Sonntag bei 4 bis 10 Grad wolkig, vereinzelt auch Regen oder Schneeregen, ab Montag wieder freundlicher bei Werten um 6 Grad. Zur Verkehrslage A3 Frankfurt Richtung Würzburg, zwischen Helmstadt und Würzburg Kist 4 Kilometer Stau. Die B285 Dorndorf-Mellrichstadt ist in beiden Richtungen zwischen Dermbach und Fladungen nach einem Unfall gesperrt.
Bayern Mobil, damit Sie immer auf dem Laufenden sind.
Bayern Mobil ist relativ unspektakulär, bloß um das jetzt zusammenzufassen, weil der Ursprungsgedanke war, ein Programm zu haben, was unaufgeregt Musik macht für Autofahrer und Verkehrsservice und Nachrichten bietet. Das war ein automatisiertes Musikprogramm letztendlich, in dem man das eingestreut hat, Verkehr und Nachrichten. Und das war ja damals das große Ausschängeschild auch von DAB, Zusatzdaten. Man hat dann die Verkehrsmeldungen auf seinem DAB-Radio-Display gehabt. Das war damals total fancy. Das war auch einer der Punkte, warum es das überhaupt gab. Aber der Musikredakteur, der das zusammengestellt hat, hat halt auch gewisse Freiheiten gehabt an der Stelle. Also zu sagen, es war Axel Rieken letztendlich, der lange Zeit auch mal ein Südtirol-Radio gemacht hat und so, mittlerweile verstorben. Das war einfach ein gutes Programm. So. Und als das eingestellt wurde und durch damals Bayern Plus, heute BR Schlager ersetzt wurde, bin ich zu Bremen 1. Das war dann quasi so, ja, das ist die beste Alternative immer noch. Weil tatsächlich habe ich da so ein bisschen die Heimat verloren, muss ich sagen. Man hat mir das weggenommen. Ich habe mich damals auch beschwert, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat man mir weggenommen und dann war Bremen 1 so ein bisschen das Eck.
Ab wann setzt denn die Leidenschaft ein, so einen Moment dann auch zu konservieren, damit man vielleicht sich nochmal zurücklehnen kann und sagen, ach, War das schön damals, oder?
Ja, die Leidenschaft, das Aktuelle aufzuheben, um sich zurückzubesinnen, war das schön. Die kam erst viel später, weil ich selber habe nichts aufgenommen und archiviert, außer jetzt eben diese eine Max- und Musik-Sendung. Ich habe den letzten Tag Bayern Mobil aufgehoben, aber das war alles noch vorm Archiv. Das war einfach so ein bisschen, ja, das hebst du halt jetzt mal auf und bist auch technisch dazu schon in der Lage. Also wir reden da jetzt von 2008, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Bist dazu auch eben technisch in der Lage, so einen ganzen Tag Radio, ohne jetzt das auf Kassette, weil das wollte ich sowieso nie, also das war Unsinn, was auf Kassette aufzunehmen, wenn ich dann Computer und so weiter habe. Deshalb kann ich das jetzt nicht so beantworten, dass das gab es damals nicht. Das war dann eher Zufall, dass ich das hatte, als ich dann das Archiv aufgezogen habe. Da war ich dann froh, dass ich das gemacht habe. Oder ich habe auch einen Sendestart von Deutschlandfunk Nova, damals noch D-Radio Wissen. Den habe ich mitgeschnitten.
Na, aber den hören wir uns jetzt mal kurz an.
D-Radio Wissen. Agenda.
Ich sage noch einmal freundlich guten Morgen an dieser Stelle. Wir haben es geschafft, da sind wir, die Radio Wissen. Ja, wir haben noch ein bisschen aufgeräumt, die Pizzakartons von der letzten Nacht. Wir haben auch noch mal ein bisschen feucht durchgewischt, damit auch alles schön aussieht. Und was dann hier ganz genau passiert auf die Radio Wissen, das erschließt sich Ihnen dann hoffentlich im Laufe des Tages. Allerdings hoffentlich auch nicht so ganz. Sie wissen ja, Beziehungen, denen das Mysterium abhanden kommt, die sind dann irgendwann auch entsetzlich langweilig. Und das wollen wir natürlich ganz entschieden nicht Sie langweilen. Dann schon lieber Ihnen ab und zu mal ein bisschen auf die Nerven gehen. Schauen wir mal, wie wir das auf die Reihe kriegen.
Aber das habe ich damals gar nicht gemacht, weil irgendein Archiv, sondern ich habe, oh, ist ein neues Programm, hebst du, tut ja nicht weh. Der Witz ist, ich glaube, den hat Deutschlandradio selbst nicht. Ja.
Wenn ich mich jetzt nicht. Aber der naja, das ist jetzt nicht. Wir lachen, das ist tatsächlich ein Phänomen von den Menschen, die Programm erstellen, dass sie nicht in der Vorausschau an die Rückschau denken und die senden einfach drauf los, die Aufregung ist da, man will die Premiere nicht versauen und denkt nicht daran, dass man in 30 Jahren das gerne hätte. Also das ist mir selber schon sehr oft passiert bei Programmstarts, dass die Leute sagen, nee, haben wir nicht dran gedacht.
Ja, genau. Also das
da gibt's aber noch einen, vielleicht kennst du den Markus Weidner.
Ja.
der war von uns allen weit voraus, was so eine Mitschnitte anging.
Wir können ihm auch sehr dankbar sein.
Wir grüßen ihn an dieser Stelle.
Wir grüßen Markus an dieser Stelle. Ich habe seine DATs mittlerweile alle eingespielt. Die 2000 Kassetten sind noch bei ihm. Die will ich seit Jahren mal abholen. Nur ganz kurzer Ausflug an dieser Stelle. Aber das wird noch passieren. Also diese Einzelmitschnitte, wenn man so will, ich glaube, das ist quasi so das Körnchen des Archivs, das Samen sozusagen. Und entzündet wurde es dann durch diese Kassetten, wo wir ganz am Anfang schon drüber gesprochen haben.
Was ich aber noch wissen möchte ist, es war ja nicht ganz so klar, dass es dich direkt in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk reinzieht als Techniker.
Das war auch nie der Plan.
Aber die Geschichte, die erzählst du bitte noch kurz.
Das ist keine große Geschichte.
Naja, aber dann musst du mit rein trotzdem.
Ich habe Elektroniker gelernt, also das, was vor über 30 Jahren mal Radio-Fernsehtechniker war, aber das hat damals, also wo ich gelernt habe von 2004 bis 2008, schon nichts mehr damit zu tun gehabt. Du hast halt Elektronik gelernt, aber jetzt nicht im Sinne von Radio-Fernsehen oder sonst irgendwas oder dass du noch auf Däche steigst und Antennen dahin schraubst. Das hätte ich gemacht, wenn es das noch gegeben hätte natürlich. Das wäre natürlich schön gewesen. Ich kann mich auch noch erinnern, dass ich dafür meinen Chef dann immer die Satellitenschüsseln gerichtet habe. Ich glaube, das hat mir einige Sympathiepunkte. Das Lustige ist, das habe ich am Anfang gar nicht realisiert. Mein damaliger Chef im Ausbildungsbetrieb, der war Satte-Xer. Also nicht mehr zu dem Zeitpunkt, aber der hatte im Garten noch irgendwie 1,50 Dinger stehen. Das habe ich gar nicht realisiert im ersten Moment. Also ich glaube, da habe ich mir einfach ein paar Sympathiepunkte bei ihm eingefangen. Egal, ich habe das gelernt und ich habe dann, die Firma hat mich übernommen. Ich war dann noch ein Jahr in der Firma und ja, okay, dann erzähle ich es jetzt. Wir haben in der Firma große Werkstatt, Elektronikwerkstatt. Eine Kollege entwickelt neue Dinge, ich löte Dinge, was weiß ich was. Der andere schraubt die Gehäuse zusammen von den Geräten, die wir da gemacht haben. Und dann lief halt da Bayern 3 in diesem Raum. Und ich musste den ganzen Tag Bayern 3 hören. Es ist mir damals schon so auf den Keks gegangen.
Also warum? Erzähl das mal dem blöden Berliner. Was ist denn so schlimm an Bayern 3?
Weil halt jeden Tag die gleiche Musik läuft. jeden Tag.
Kannst du die Uhrzeit nachstellen?
Ja, natürlich, du kannst die Uhrzeit danach stellen, ja. Und das war halt damals auch schon so.
Das ist wie Waterboarding dann, ja.
Das war übrigens bei der Programmreform von RIAS 2 am 30. September 1985 startend genauso. Da war Status Quo in the Army Now immer kurz vor der vollen Stunde. Und es, also man, also das, aber das ist auch eine Sache, die bei Radio Luxemburg schon stattfand. 1974 war mit meinen Eltern in Thüringen im Urlaub, lief immer sieben Fester, Wein, da, da, da und so weiter. Also konntest du auch die Uhr nachstellen. Und dann auch immer dieselbe Werbung, komischerweise, weil die Werbeclips waren damals im Radio, zumindest bei Radio Luxemburg, irgendwie auch überschaubar.
Lass uns da nochmal drauf kommen, weil da sage ich auch gerne noch mal was dazu. Also auf jeden Fall ist mir dieses Bayern 3 so auf den Keks gegangen damals. Und das ging mir irgendwann so auf den Keks, dass ich einen Brief verfasst habe, einen zweiseitigen Brief, den würde ich heute niemals mehr so schreiben. Er wäre auf diesem Computer, aber ich lasse ihn zu. Ich habe mich einfach beschwert, dass das einfach, und man könnte doch, und es wäre doch viel besser, wenn und überhaupt. Und den habe ich dann geschickt an den Programmchef von Bayern 3, Walter Schmich, auch Grüße an Walter, mittlerweile, an den Hörfunkdirektor und an den Intendanten des Bayerischen Rundfunks in dreifacher, also das Ding in dreifacher Ausfertigung rausgehauen. Und dann hat mich daraufhin Uli Wenger kontaktiert, den man vielleicht von seinen One-Hit-Wonder-CDs kennt, möglicherweise. Und der Uli war damals CVD bei Bayern 3, also Chef vom Dienst. Und der hat dann eine Stunde lang mit mir telefoniert. Alleine das hat mich vollkommen fertig gemacht, weil damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt eine Antwort kriege auf diesen Brief. Und dass ich dann Uli Wenger, der mir natürlich Begriff war, dann eine Stunde Zeit für mich nimmt, abends um sechs irgendwie nach meinem Feierabend. Also das fand ich dann Wahnsinn. Und dann habe ich ihn gefragt, ob ich denn mal mir Bayern 3 angucken könnte, weil das technisch und so würde mich schon interessieren. Und dann war ich glaube kurz nach Fasching 2009 war ich dann bei ihm. Und dann hat er sich nochmal Zeit für mich genommen im Funkhaus. Und ich weiß noch ganz genau, als ich dann zum Hauptbahnhof in München zurückgegangen bin, zur U-Bahn, habe ich dann nochmal so zurückgeschaut und auf dieses BR-Logo damals noch, nee, das war schon das neue BR-Logo, nicht mehr dieses EF, habe ich dann zurückgeschaut auf dem Hochhaus oben und habe ich will da rein.
So. Also wie der Kanzler deiner Zeit.
So ungefähr, ich will da rein. Und dann war es an dem Wochenende oder ganz kurz danach, das Wochenende drauf oder so, habe ich dann in die Stellenausschreibung geschaut und habe mich auf diese Stelle beworben. Ende. Also spektakulär ist meine Einstellung und wie ich da reingekommen bin, gar nicht, sondern ich habe mich beworben, man hat mich genommen. So. Aber der Weg davor ist recht lustig.
Ein Glück haben wir sie mit dabei.
Und an der Stelle muss man dann so froh sein, dass so ein Rundfunk, also ich erzähle das glaube ich zum ersten Mal öffentlich jetzt in der Form, muss man froh sein, dass ein Rundfunk so groß ist, dass die Personalabteilung keine Ahnung von diesen drei Beschwerdebriefen hatte. Ja. Ich glaube, es ist mittlerweile auch egal, weil ich glaube, die Kollegin, die mich damals in der Personalabteilung, also von Seiten der Personalabteilung eingestellt hat, ist auch nicht mehr da. Warum hat mich Bayern 3 damals genervt? Und warum fand ich jetzt Enjoy Radio, um weiter zurückzugehen, so geil? Wo das, also eigentlich war Enjoy Radio schlimmer als Bayern 3. Aber Bayern 3 ist jetzt hier ein Name. Wir können das austauschen durch SWR 3, durch NDR 2 in diesem Zeit oder bis heute. Da hat sich eigentlich nichts dran geändert. Das Gesamtkonstrukt ist unfassbar nervig. Zu dieser immer gleichen Musik kommt ein musikalischer Einheitsteppich. Also es fehlt ja an Variationen innerhalb dessen, sondern es muss ja möglichst alles gleich klingen. Selbiges gilt für das sprechende Volk sozusagen. Also die Moderatoren sollen möglichst auch gleich klingen. Dazu kommen Dinge wie O-Ton-Nachrichten, die mir unfassbar auf den Sack gehen, von Leuten präsentiert, die noch nie irgendwie sprechen gelernt haben, denen das auch egal ist und Programmchefs ist das egal und was weiß ich was. Hauptsache, das so tun, als ob man das dumme Volk, um es jetzt mal knallhart zu sagen, das dumme Volk erreichen und nichts zu Schweres machen. Also auch keine Fachbegriffe nennen, weil um Gottes Willen, das könnte ja einer dann nicht, also gar nicht verstehen. Also und damit Fachbegriff meine ich jetzt nicht irgendwelche lateinischen Sachen, sondern ja, manche Dinge heißen halt so. Ja?
Ich weiß, was du
meinst.
Das
ist halt einfach so. Ja? Also dem Hörer nichts zumuten und meinen, der hätte keinerlei Hirn, ja, so ein Radioprogramm zu machen. Das ist das Hauptproblem letztendlich, zusammen mit unter jedem Zeug muss ein Musikbett liegen. Ich muss in meiner Mod, das ist ja heute noch schlimmer als damals 2009, muss ich sagen, muss dreimal der Sendername fallen. Der Rest ist egal. Hauptsache dreimal der Sendername ist genannt. Am besten noch der Claim dazu.
Der sich auch ähnelt, ne? Das Beste von sowieso.
Die ja auch in Deutschland leid überall das Gleiche. Guck sie hier, heißt so, da ist ein Wort ausgetauscht so ungefähr. Berlin's beste Mix. Mehr Vielfalt mit den Mega-Hits der 90er, 2000er und dem Besten von heute.
Geht's nicht, oder? Ich bin Mario Randy. Los geht's in Richtung Feierabend natürlich mit bestem Rock und Pop.
Der beste Musikmix, Antenne Mecklenburg-Vorpommern. Juhu!
Morgen, 7 Uhr. Frauen, toll. Aber die merken sich auch alles, gell? Alles. Warum eigentlich? Die Antwort gibt's gleich in Baldinis nackte Tatsachen. Also warten Sie noch mit Ansehen. Wir verkürzen die gefühlte Wartezeit mit Fallbergs bestem Musikmix. Schönen Morgen.
Antenne AC.
Antenne AC.
Die schönsten Songs aller Zeiten.
Antenne AC. Antenne MV.
Jetzt wieder. Best of Rock und Pop.
Die Antenne.
Das City Radio.
Antenne Brandenburg. 70er, 80er. Die schönste Musik. Antenne Brandenburg.
Dieses Gesamtkonstrukt ist so unfassbar nervig, ja. Und da rede ich gar nicht von einer engen Rotation oder wie eng eine Rotation ist oder was weiß ich was. Dann gibt es, das trifft jetzt auf das damalige Bayern 3 nicht zu, deswegen würde ich sagen, ich schreibe, diesen Brief würde ich nie wieder so schreiben, wie er ist. Aber es gibt keinerlei Musikspezialsendungen mehr, egal wann du einschaltest, ist immer der gleiche Mist. Hm. Auch abends um 22 Uhr, wo ja mittlerweile das Radio selbst sagt, uns hört keiner.
Ja.
Nicht mal da traut man sich dann auch was zu machen für die wenigen, die es hören. Ja, also das und das unterscheidet die Programme zu denen, Jörg nannte jetzt RIAS 2 zum Beispiel oder auch ein SWF 3 aus den 80ern, ja, die hatten auch schon eine Rotation, keine Frage. Wirklich, weiß ich auch genau, also ah ja, okay, den habe ich jetzt heute bei SWF 3 zum dritten Mal gehört, wenn ich einen Sendetag von 89 höre.
Aber da gab es auch heftige Personalities, Radio-Personalities. Elmar Hörig zum Beispiel oder...
Zum Beispiel das, aber selbst die Musikrotation, da gab es natürlich die Top-Hits und die liefen dann halt auf 24 Stunden gedehnt dreimal, ja. Aber alles andere, was jetzt nicht in die Kategorie 1 lief, lief dann halt nur einmal die Woche, meinetwegen. Ja? Jetzt kann man, wenn man jetzt einen Tag von 89 betrachtet, noch nicht von 80er Musik sprechen, sondern das hat sich ja erst später so als Block gebildet. Oh, die besten 80er oder so. Aber wenn man das analysieren würde, bin ich mir sicher, dass da nicht jeden Tag der gleiche 70er-Titel lief. Das war halt nicht der Fall. Ja, und abends gab es dann halt noch irgendwie die Sendung, die in Richtung Rock ging. Dann gab es auch mal eine Soul-Sendung, eine Country-Sendung. Dann gab es eben etwas, was mir eben total fehlt, Sprechernachrichten, klassische, fünfminütige Sprechernachrichten, wo ich das Gefühl habe, ernst genommen zu werden und bei denen ich mich auch auf die Inhalte konzentrieren kann, nicht auf das ganze Tralala drumherum. Jingles gab es auch bei SWF 3 und zwar so wenige, das war ja immer der gleiche, der da lief letztendlich, aber der geht ja auch nach dem sechsten Mal nicht auf den Keks.
Im haben Gegensatz, wir den?
Den haben wir natürlich.
SWF 3, Litfaßwelle.
Genau. Und heute ist halt alles so aufgebauscht und überproduziert und Claim und Gedöns und Tralala. Also es ist gar nicht unbedingt das, was verwendet wird, sondern auch wie es verwendet wird. Das ist das, was mir so auf den Keks geht.
Jetzt habe ich mal die nächste Kardinalfrage, weil es ist eine Sache, die treibt mich auch total um. Da bist du da vor Ort und bei der einen oder anderen Stelle läuft dir sinnbildlich das Blut aus den Ohren. Du musst aber ja irgendwie einen professionellen Abstand dazu haben, weil du arbeitest dort. Das bezahlt dir die Miete, die Brötchen im Kühlschrank oder im Brötchenkorb. Wie hast du das hingekriegt?
Das musst du anders betrachten.
Na, deswegen frage ich ja.
Das Haus, ob du jetzt Bayerischer Rundfunk nimmst oder NDR, ist es völlig egal, ist so groß, dass das eine nichts mit dem anderen zu tun hat. Also ich persönlich war zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Art und Weise bei Bayern 3. Also bei Bayern 3 sowieso nicht, also weil ich war immer Technik und nicht Redaktion, aber auch nicht für Bayern 3 tätig. Und deswegen war das eigentlich nicht das Thema. Ja, also natürlich ärgerst du dich und das hat sich jetzt auch nicht verändert und das sage ich ganz offen, weil ich meine, ich bin ja auch Hörer. Ja, ich bin ja auch gleichzeitig Konsument dessen, was produziert wird, dass du dir sagst, ja, okay, so.
Haken aber der dran. Laden ist so groß, dass man auch ab und zu mal einfach am Bogen laufen kann, auf gut Deutsch.
Naja, ich gehe ja nicht absichtlich dahin, wo ich nicht muss und wo ich nicht will.
ja, keine Ahnung.
Und ich hatte immer im ersten Abschnitt mit dem Produktionsstudios zu tun, das heißt, wo Hörspiel, Feature, Musikaufnahmen stattfinden.
Ach, schön.
Oder zum Teil auch mit Korrespondenten was zu tun. Und im zweiten Abschnitt dann als noch näher dran an der Technik mit Bayern 2 und BR Classic. Und das ist halt öffentlich-rechtliches Radio.
Aber trotzdem sind die von dir genannten Programme in nicht nur Deutschland beliebt, also wenn man das jetzt anhand der Einschaltquote vergleicht. Es sind Mainstream-Radios, die ihre Berechtigung haben. Die stehen manchmal, was weiß ich, am Imbisswagen und vielleicht auch in der Küche bei dem einen oder anderen. Aber sie werden ja nicht abgewählt durch Desinteresse. Wie reflektierst du das? Ist das okay, dass so viele Ressourcen in solche Formatradios fließen?
Ich weiß gar nicht, ob so viele Ressourcen reinfließen. Also da bin ich jetzt wirklich auch der Falsche, um es zu beurteilten und auch
begründet. Ja, wenn es more of the same ist, dann würde doch eins bundesweit reichen.
Begründet zu beurteilen, das kann ich nicht, weil da habe ich keinerlei Zahlen oder irgendwas. Aber natürlich gehen viel mehr Kosten, egal ob jetzt Personal oder Sachkosten, in die Programme wie ein Bayern 2 oder BR Classic. Das ist so, klar. Aber der öffentliche Impact ist halt ein anderer, weil natürlich die anderen viel lauter läuten. Also die klingeln ja viel mehr. Jingles heißt ja auch klingen. Mhm. wenn ich jetzt wieder rein die Konsumentenseite bin, habe ich halt so das Gefühl, das ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk, was ich als Kernaufgabe sehe, wie ein Bayern 2 oder BR Classic. Das ist irgendwie so, das findet zwar statt, aber hinter den großen Leuchtturmradios mit der großen Reichweite. Und wenn man sich andere Rundfunkanstalten anschaut, wo ich sage, da ist jetzt noch ein so ein Programm übrig von einer Palette von 6 oder 7, die sie haben. Und alle anderen sind so durchformatiert. Warum? Ja. Also wozu gibt es das alles? Und um auf deine Frage zurückzukommen, reicht da deutschlandweit eines? Ja, wenn man es so macht, wie es jetzt ist, ist das keine unberechtigte Frage. Ja, und es geht ja im Moment auch ein bisschen in die Richtung, wenn man sich jetzt Abend- und Nachtprogramme anschaut, arbeitet man ja quasi daran, dass in den Zeiten, wo angeblich keiner Radio hört, das auch schon zentraler wird, das Ganze.
Es geht jetzt noch einen Schritt weiter, nämlich durch die Möglichkeit, mit künstlicher Intelligenz Radios sozusagen zu automatisieren. Schafft sich das formatierte Privatradio quasi selbst ab durch diese enge Formatierung, weil künstliche Intelligenz das viel stärker nachahmen kann als, ich sag mal jetzt, Deutschlandfunk. Ja. Also im Prinzip ist das formatierte Privatradio, was vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk adaptiert wurde, die Vorstufe des KI-Radios. Das ist meine Hypothese.
Das...
Weil die Leute waren ja auch alle künstlich. Die Lachen waren künstlich, die Jokes waren austauschbar. Das war im Prinzip schon, da waren schon Roboter am Werk, bevor die künstliche Intelligenz jetzt die leichte Arbeit hat, das nur noch einfach zu lernen und dann auszuwerfen, ohne größere Probleme zu haben. Und ich glaube, man hört es auch kaum. Ne? Es gibt ja schon diverse Projekte in Deutschland, wo das mit auch sogar mit der künstlichen Stimme so druckvoll nachgeahmt wird, dass man denkt, huch, war das jetzt schon ein künstliches Radio, KI-Radio, oder ist das noch ein altes Formatradio?
Das ist BigGPT, AI-Generated Audio Experience für Deutschland. Nur mit synthetischen Stimmen und KI-generierten Inhalten. Und mit Big Layla.
Hey Dieter aus Heilbronn, du hast gefragt, welche Softwarekomponenten wir bei BigGPT nutzen. Also, wir haben da ein paar tolle Tools am Start. Ein Teil kommt von Futuri Media aus Ohio. Die Jungs und Mädels wissen, was sie tun. Aber das Herzstück unserer KI-Technologie ist eine wilde Mischung aus Topic Pulse, Echo Automation und AI Voice mit GPT-4 von OpenAI. Das ist wie ein Power-Up für unsere KI. Sie kann logisch denken, Sprache verstehen und sogar Probleme lösen. Und unser Team aus Redakteuren schaut, dass alles ordentlich läuft. Das gibt unserer KI dann den Extra-Kick. Also Dieter, vielen Dank für deine Frage und ich wünsche dir einen fantastischen Tag voller Techno-Power.
Big Layla, großes Prozessorenherz, künstliche Intelligenz auf BigGPT, KI generiert. Die BigGPT Top 40, jeden Tag frisch aus dem Netz. Wie diese Nummer, meist gestreamt bei Spotify.
Also da kann ich nichts dazu sagen, weil ich, nicht dass ich keine KI nutze, aber an der Stelle weiß ich nicht, warum ich das überhaupt tun sollte. Also ich beschäftige mich mit diesem Thema nicht, muss ich ganz klar sagen. Ich sitze da und höre mir dann an, wie der Verkehrsservice von SWR3, der ja jetzt mittlerweile von einer Sprachsynthese mit KI-Unterstützung, wie auch immer, abends und nachts generiert wird, mit einem Mehrwert, der mir bisher keiner erklären konnte, statt dass der Moderator, der da eh sitzt, das halt macht. Gottes Willen, wie haben wir in den 80ern eigentlich deutschlandweiten Verkehrsservice gemacht? Ich drifte ab. Das ist der einzige Punkt, wo ich mich jetzt mal hingesetzt habe und mir es angehört habe, um dann zu wissen, dass ich es nicht hören will. Jetzt irgendwie so komplett KI-generierte Radios, warum sollte ich meine Zeit damit verschwenden? Punkt. Also das ist meine Meinung dazu.
Ja, richtig so. Wie ist denn das vor Ort? Auf diesen einen Themenblock komme ich nochmal zurück. Wissen deine Kollegen, dass du so eine Art Radiohedonist bist? Oder fährst du da so ein bisschen zurück?
Also, das ist jetzt natürlich Selbstempfindung. Ich glaube nicht, dass ich jemanden damit auf den Keks gehe, weil ich jetzt nicht hingehe, schau mal, was ich hier und so und toll und da, tralala. Das ist, glaube ich, nicht meine Art und Weise. Das müssen eigentlich andere beurteilen, aber das glaube ich einfach, dass das nicht so ist. Es ist aber jetzt auch nicht so, dass man quasi täglich zu mir kommt und sag mal. Also das passiert auch nicht in meinem Alltag. Ja, das ist eher was dann online stattfindet. Durch die Homepage und so weiter gibt es einfach Anfragen, Kontakte und so weiter und so fort. Aber jetzt nicht im Alltag. Nee.
Es ist schon eine Trennung da drin, nicht?
Es ist jetzt keine Trennung, die ich forciere, sondern es ist schlicht und ergreifend, es gibt Menschen, die sich dafür interessieren und Menschen, die sich nicht dafür interessieren. Und beide arbeiten beim Rundfunk und in allen anderen Bereichen der Welt auch.
Würdest du dir mehr Menschen wünschen, die so eine Liebe zu dem Radio haben, die das mehr voranbringen würden, beziehungsweise auch erhalten würden durch ihre Liebe? Weil früher war es ja so, es waren eigentlich ein Becken von Verrückten, wenn du jetzt NDR1 sagst, also hier Wilhelm, und wie die alle hießen, das waren ja Radioverrückte, die selber Fans von dem Medium waren und da also sich drin ja gesuhlt haben, regelrecht.
Wir haben jetzt Mai 2026 und ich bin mittlerweile auf dem Trip sozusagen, dass ich mich damit abfinde, dass ich gerade erlebe, wie das Radio stirbt. Oder gestorben wird. Das ist natürlich auch ein Punkt. Entschuldigung, ich muss das nochmal machen. Also, wenn ihr da...
Weil er auf dem Kabel steht. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn? Ich muss doch irgendwie... Das ist aber schön, dass die Pantomime dich so schön
weil ich auch erst nicht wusste, was du wolltest.
Achso, so. Okay, Entschuldigung.
Also. Vielleicht sollte man kurz erklären, dass hier ein kleiner Slapstick von uns veranstaltet wurde. Ich stand auf dem Kabel, nicht auf dem Schlauch. Und
naja, so dick wie das Kabel ist. Also.
Philipp deutete auf meine Füße und dann verlor unser Andreas die Fassung.
Ich probier's nochmal von vorne einfach. Wir haben jetzt Mai 2026 und ich bin mittlerweile auf dem Trip, würde ich sagen, dass ich einfach mich damit abgefunden habe, gerade mitzuerleben oder jetzt zumindest den Anfang mitzuerleben, dass das Radio abgeschafft wird oder sich selbst abschafft. Ja, vielleicht beides. Weil egal, ob es dann KI-Radios gibt oder irgend sowas, das ist halt kein Radio mehr. So. Ja, sondern die letzten Reste dessen, was du angesprochen hast, mit Lebendigkeit, mit Menschen, die sich da was ausgedacht haben, wo Radioverrückte dabei sind, die gehen jetzt in Ruhestand, die überhaupt noch dürfen, also am Mikrofon auch was machen. Die gehen gerade in Ruhestand. Das ist egal, ob wir Radio 1 angucken oder irgendwie, wenn wir mal zu HR1 gucken, Werner Reinke ist da jetzt vielleicht noch einer so dieser allerletzten, die dürfen halt zum Glück noch. Ja. Und Werner müsste schon seit 20 Jahren nicht mehr. Ja. Aber da wird nichts nachkommen. Aus verschiedenen Gründen, also meiner Meinung nach aus verschiedenen Gründen. Erstens ist nicht gewünscht. Zweitens, die Hörer brauchen das nicht mehr, um es jetzt mal, also die würden es ja trotzdem hören. Also ob da jetzt Samstagvormittag Werner 3 Stunden Radio macht oder ob da halt das läuft, was an einem Wochentagvormittag auch vor sich hin dudelt. Da wird natürlich, werden Leute sagen, boah, schade, oh, dass Werner das jetzt nicht mehr macht, aber das wird nichts verändern. Das wird nicht dazu führen, dass dann da plötzlich jemand anderes sitzt, der nicht das Gleiche, weil Werner Kanzel, glaube ich, jetzt, das will auch keiner ersetzen, aber dass man da quasi was nachschiebt, was, das habe ich jetzt einfach schon so oft erlebt, dass du sagst, da geht einer in Ruhestand und nimmt die Sendung mit.
Hast du von dem Reinke auch einen Ausschnitt da?
Ja, Millionen.
Aha, na, irgendeinen Prägnanten spielen wir jetzt mal.
Das, meine Damen und Herren, war für heute wieder einmal die Sendung Guten Morgen aus Mainz. Die Kollegen des Bayerischen Rundfunks, des Saarländischen Rundfunks, des Süddeutschen Rundfunks, des Westdeutschen Rundfunks, des Deutschlandfunks, der Deutschen Welle, Radio Bremens, des Norddeutschen Rundfunks, des RIAS Berlin sowie des Senders Freies Berlin baten uns durchzusagen, dass dies eine Sendung des Südwestfunks war.
Und dann ist dann noch der Generationenwechsel letztendlich, weil wir haben jetzt seit 25, 30 Jahren großteils diese nicht mehr vorhandenen Verrückten sozusagen, zumindest im Tagesprogramm, die haben halt vielleicht noch 23 Uhr stattfinden dürfen. Und da hatten sie auch ihre Fans und das ist ja auch richtig so. Aber du hattest halt keinen Elmar Hörig mehr oder dass am Vormittag dies, das oder jenes passiert ist und oder dass um 14 Uhr eine Sendung für die Schüler war, die aus der Schule kamen und die haben die eingeschaltet, weil die da war. Ja. Das gibt es halt einfach seit 25, 30 Jahren eigentlich nicht mehr. Und deshalb, woher sollen denn die Kids heute wissen, was sie vermissen, wenn sie es gar nicht kennen? Also diese ganzen Faktoren zusammen führen aus meiner Sicht einfach dazu, dass das, was war, nie wieder kommt und dass das, so wie es ist, nicht wirklich eine Zukunft hat.
So, jetzt schlage ich mal den Bogen in dein Archiv hinein. Ich mache ja in Berlin eine kleine Sendung und habe sehr viel dankenswerterweise auch daraus erhalten, weil man eben halt die Leute zu Gast hatte, die es betrifft. Da konnte man aber anhand dieser Archivalien immer auch zeigen, wie bunt Audio sein kann. Eben halt auch als Hinweis für den Podcast, auch als Hinweis für Must-See oder von mir ist auch Must-Hear-Events. Ja, also der Event-Charakter des Radios, so wie es auch Radio 1 noch pflegt, der ist ja nach wie vor gültig. Und da könnte man nach wie vor auch eigentlich sehr viel mitmachen und das auch retten. Und deshalb ist ja das Archiv, auch was du aufgebaut hast, insofern eigentlich für die Zukunft eine Art Notanker, ja, um zu sagen, Mensch, das könnte man irgendwie in eine neue Form, in eine neue Idee gießen.
Praktisch wie die Inkas ja auch eine Hochkultur waren und man glücklicherweise anhand der Inka-Pyramiden noch weiß, wie die gelebt haben. Bist du ein Radioarchäologe?
Ja. Also ich hätte da schon mal Ideen. Also ich könnte da gleich auch Sendungen rausziehen, wo ich sage, mach das doch mal
wieder. Ja, aber erzähl mal gleich eine Idee. Nee, jetzt will ich aber schon mal die erste Idee hören.
Konkret gab es im ersten Programm des Südwestfunks, ich weiß jetzt nicht genau bis wann, aber auch das wäre herauszufinden, auf jeden Fall in den 70ern und auf jeden Fall komplett in den 80er Jahren am Samstagabend Unterhaltungssendungen. Unterschiedliche Zeiten, mal 2 Stunden, je nach Programmreform waren es ja vielleicht auch mal 3 Stunden. Das eine war die Funkbrücke, das andere war natürlich vom Telefon zum Mikrofon, das war jetzt nicht Samstag, aber passt da auch rein. Dann gab es im Südfunk, also im ersten Programm aus Stuttgart, gab es Wer die Zahl hat, hat die Wahl. Und noch andere. Und da sind Sachen dabei, die faszinieren mich zutiefst, wenn ich sie höre. Weil da ist die ganze Woche ein Redakteur da gesessen und hat sich Fragen, Rätselfragen für diese Sendung am Samstagabend ausgedacht, wo du wirklich Hirn brauchst für. Also wo du jetzt nicht einfach nebenbei so bist und dann spielst du da mit.
Aber heute könnte man doch googeln, oder? Dann würde das Prinzip dieses Quizzes nicht mehr funktionieren.
Nein. Ich glaube nicht mehr so richtig, weil, also müssten wir jetzt mal, wer die Zahl hat, die Wahl genauer angucken. Das war zum Teil auch unterschiedlich aufgebaut, weil es natürlich auch um Thema in gewisser Weise ging. Aber die Idee dahinter war, dass du die Telefonnummer anhand von, ich weiß nicht wie viele Fragen, eine Telefonnummer hattest du dann am Ende. Und die konntest du dann anrufen. Das heißt, jeder, der die falsche Lösung hatte, konnte gar nicht anrufen.
Genial.
Es ist so einfach und so genial zugleich. Das war dann der erste Teil der Sendung. Und der zweite Teil der Sendung war, dass alle, die es wussten, haben dann, natürlich nicht alle, aber ein großer Teil, mit dem Moderator auf Sendung gesprochen und sich Musiktitel wünschen können. Ja. Und da gibt es zum Teil Gespräche, die sind dann halt 10 Minuten lang. Das wäre völlig unvorstellbar, einen 10-minütigen Hörertalk einfach so live auf Sender zu machen. Und da ging, ich glaube, was mich so fasziniert hat, war mal eine Sendung, da ging es um irgendwie Kunst und so genau weiß ich nicht mehr. Aber dann hat dann da Fred Metzler quasi hochintellektuelle Gespräche geführt mit den Leuten, die aber zugleich so unterhaltsam waren, dass ich, der sich dafür nicht interessiert, gebannt da gesessen. Wie geil ist das?
Da hast du natürlich auch einen Ausschnitt von da.
Die Sendung habe ich natürlich.
Da hören wir jetzt mal was draus. Ist ja wohl logisch.
Wie viele der genannten Maler hätte der gute Botticelli, der schon zu seinen Lebzeiten oft kopiert wurde, keinesfalls übermalen können? Falls er mal sparen und kein Geld für eine neue Leinwand ausgeben wollte. Wie viele? Und ich wiederhole nochmal die Namen, die unter Botticellis Ölbild waren. Peter Paul Rubens, Leonardo da Vinci, Rembrandt, Anselm Feuerbach, Francisco de Goya und Raphael. Das sind 6 berühmte Namen. Einer davon würde mir schon genügen. Und das wäre meine letzte Sendung heute Abend. Wie viele dieser Kollegen hätte Botticelli nicht überpinseln können? Wenn Sie die richtige Ziffer mit 24, ich wiederhole, mit 24 multiplizieren, dann erhalten Sie genau die 2-stellige Zahl in der Mitte unserer heutigen Sondertelefonnummer. Und diese wundersame Zahl, das ist herrlich, ist durch Rubens teilbar. Das heißt, durch die Anzahl der Buchstaben, aus denen der Name Rubens besteht.
So, aber jetzt ist denn jemand jemals auf dich für dein Archiv auch zugekommen, hat gesagt, naja, vielleicht auch von Verantwortlichen, ja, und hat gesagt, ja komm, lass mich die naive Frage stellen. Und hat gesagt, naja, vielleicht können wir da mal so querbeet was durchhören, um uns was Neues aus dem Alten auszudenken.
Nein.
Oder ist jemals ein Autor auch für ein journalistisches Produkt auf dich zugekommen? Ja. Das ja.
Ja.
Sag jetzt nicht ich nur, sondern auch jemand anders.
Ich hätte dich auch nicht dazu gezählt, nein.
Oh, danke schön, danke schön. Ja, ich spring gleich aus dem Fenster, das war's jetzt.
Also
das
ja, Ende der Karriere. Also man muss dazu sagen, du hast auch mir schon mal geholfen,
Andreas. Ich wollte gerade sagen, Jörg ja. Wagner kennt vielleicht der eine oder andere, der hat schon mal auf mich zurückgegriffen. Es gab der Fall Ursula Herrmann, der ist vielleicht noch dem einen oder anderen Begriff. Das war ein junges Mädchen ermordet worden in der Nähe von München, also westlich von München war das. Ziemlich in meinem Heimatort damals war das eigentlich oder dazwischen. Was jetzt nichts damit zu tun hat, das ist nur Zufall. Aber da hat eine Journalistin mal eine Podcast-Reihe drüber gemacht. Das nochmal aufgerollt, sehr gut und empfehlenswert. Und da ging es darum, dass der Täter damals noch hat Drohanrufe gemacht und der hat den Bayern 3 Verkehrsjingle verwendet. Das war Ende der 70er, Anfang 80er oder sowas.
Oder wie heißt
das? Da.
Ach so. Den hören wir uns jetzt mal an, den Verkehrsjingle, ist ja klar.
Hier ist Bayern 3, die Servicewelle von Radio München. Auf den Fernstraßen in Bayern normaler bis lebhafter Verkehr.
Und den hat er damals eingespielt in diesen Telefonaten mit seinen Anrufen. Nicht Drohanrufe, Erpresseranrufe waren es. Und ich finde es etwas absurd, ich möchte jetzt nicht zu sehr abdriften, aber dass die Polizei dann feststellen konnte anhand von Geräuschen und diesem Jingle, welches Tonbandgerät verwendet ist, das kann ich mir nicht erklären, wie man das machen soll, durchs Telefon durch. Also egal. Auf jeden Fall, der hat sich über die Jahre ein bisschen verändert und deswegen war dann so der Punkt, ja, welche Versionen gab es denn da und wann wurde welche eingesetzt? Und das ist gar nicht so einfach, weil, also ich habe dann nur grob irgendwie ein bisschen rekonstruieren können, welcher Mitschnitt hat welche Version und wie kann ich es grob eingrenzen, weil es natürlich jetzt Ende der 70er, Anfang der 80er ist jetzt von Bayern 3 leider nicht von jedem Tag was da.
Zumal aber dein Archiv ja gerade für Podcaster dann eine sehr, sehr wertvolle Quelle sein kann. Also es gab ja keine Archivierung zum Beispiel von Nachrichten, hat mir mal ein Archivar erklärt. Und jetzt für so bestimmte Kriminalfälle die Nachricht zu haben, das hat ja noch eine besondere Spannung, finde ich.
Also ich wollte genau Nachrichten gerade sagen oder auch aktuelle Berichterstattung. Das ist natürlich dann immer relativ viel Recherchearbeit. Also da muss ich auch ganz klar sagen, man braucht jetzt nicht zu mir kommen und sagen, hast du den O-Ton? Das kann ich nicht recherchieren. Also wenn mir jemand eine KI gibt, die Audioerkennung kann und wo ich mal alles durchjagen kann, was mich nichts kostet, weil das ist der springende Punkt, bitte gerne hier jagen wir mal das Archiv da durch, dann haben wir ein bisschen mehr Text.
Wie müsste eine Anfrage an dich dann gestaltet sein?
Am besten, es gibt auf der Homepage eine Suche. Ja? Und das sind dann auch die Daten, die vorhanden sind. Also ich habe nicht, da steht nicht drin, welche Beiträge in Sendungen liefen, wie die Nachrichtenmeldungen waren. Das geht halt einfach von der Manpower her nicht. Und was ich dann machen kann, ist Potpourri an diesen Mitschnitten zur Verfügung stellen zur Selbstrecherche, weil anders geht's nicht. Ja. Für einen Journalisten, der dann sich dann da durcharbeitet. Aber Nachrichten ist gerade der springende Punkt. Da ist halt einfach, da ist wahnsinnig viel da, muss man schlicht und ergreifend sagen. Gerade durch Saved Tapes, was ein Konvolut von 30.000 Kassetten ist, glaube ich, mich aus dem Fenster lehnen zu können, dass wir von 1980 bis 1991, 92 von jedem Tag eine Nachrichtensendung haben. Natürlich noch nicht digitalisiert, da bin ich bis in meine tiefen Rentenjahre wahrscheinlich noch mit beschäftigt. Aber ich glaube, das ist da. Da bin ich mir ganz sicher, dass da nicht viele Tage fehlen. Weil die sind da auch drin, die Nachrichten meistens. Also es ist ja nicht in jedem Mitschnitt automatisch auch Nachrichten drin. Aber da ist einfach so vollständig. Und du hast die öffentlich-rechtlichen Sprechernachrichten, die halt als O-Tongeber hervorragend sind. Und was mich persönlich immer sehr ärgert, ist, dass man dann in Audioproduktionen oft die Tagesschau-Ausschnitte hat, weil die ist halt einfach recherchierbar und auch erfasst. Das muss man sagen. Aber man könnte sagen, okay, ich brauche von dem Tag die Meldung, schauen wir doch mal da.
Ja, Andi, jetzt so zum Ende unseres Gesprächs. Was ist eigentlich so ein Wunsch für die Zukunft für dich und dein Radioarchiv? Noch so ein großer Herzenswunsch, den du vielleicht hast?
Boah, das ist schwierig. Also früher hätte ich dann vielleicht irgendwas aufgezählt, was ich unbedingt noch gerne hätte. Aber es ist mittlerweile einfach so viel, dass es nicht heißen soll, dass ich nichts mehr will, um Gottes Willen. Aber es ist schwierig zu sagen. Also Wertschätzung ist auch jetzt nicht richtig zu sagen, weil ich persönlich fühle mich extrem wertgeschätzt durch die Kontakte, die sich immer wieder ergeben, wo ich einfach merke, das ist das Richtige, was du da machst. Und es gibt Menschen, die es interessiert. Deshalb ist das jetzt so völlig in Ordnung.
Ein Wunsch für die Zukunft kann ja auch sein, dass es so bleibt, wie es ist. Also der Weg in dieser Kurvenlage bleibt.
Ich glaube, der wichtigste Punkt ist, und das ist tatsächlich ein Wunsch, dass sich eine Institution findet, die dann was draus macht. Also jetzt hoffe ich, habe ich doch noch so lange Zeit, um ganz viel selbst zu machen. Aber ich möchte eigentlich ja schon, dass das dann auch bleibt. Dass da irgendein Archiv sagt, das ist was für uns. Da können wir was mit anfangen. Und da kann ich jetzt auch gleich sagen, ihr kriegt ja von mir Datenbanken und so weiter. Es ist nicht ein Haufen Zeug, sondern da ist ja was dahinter. Das ist mir ja auch wichtig. Und das ist, glaube ich, das kann man als Wunsch formulieren.
Und für die, die bis zum Schluss jetzt durchgehalten haben bei diesem doch sehr speziellen Thema, wo man schon noch ein bisschen auch Liebe fürs Radio mitbringen muss, um auch die verschiedenen Facetten zu verstehen. Kommen jetzt alle Nerds auf die Kosten, die, lieber Andi, wissen wollen, was du so für ein Equipment benutzt, um analoge Kassetten, Tonbänder, VHS-Kassetten, Minidiscs sind nicht analog, aber Tonträger längst vergangener Zeit, wie du die in den Computer spielst und was du damit letzten Endes auch machst, in welchem Format mitgeschnitten wird. Und dann mehr dazu im Teil 2. Radio.
Zu Gast bei Diggi Andi.
In der Pause. Abonnieren. Kommentieren. Abonnieren. Kommentieren.
Eigentlich ein ganz normaler Schnittplatz, Andi, oder?
Es ist maximal unspektakulär, weil es ist ja eigentlich nur Audio. Also muss man an der Stelle schon so sagen.
Ja, aber es muss richtig, in welcher Frequenz und mit welcher Bittiefe archivierst du?
Ja, da werde ich jetzt sowieso gesteinigt werden, dass ich das mit 44,1 Kilohertz 16-Bit mache.
Ja, so. Warum nicht 48? Was ist ja die Profi-Norm mehr?
Ja, weil ich es halt so angefangen habe. Also Sample Rate Profi oder Consumer jetzt auszumachen, ist jetzt Käse, weil dann wäre eine CD ja nun wirklich, also.
Naja, ich wurde mal belehrt, die ARD macht alles auf 48.
Erstens ist nicht alles, was die ARD macht, gut. Zweitens würde ich heute auch 48 Kilohertz machen. Fakt ist, ich habe damals in meiner Naivität, ich hatte ja auch noch wirklich nicht so wirklich, naja, so ein bisschen Ahnung, was Audio anging, aber noch bei weitem nicht das, was ich heute habe, habe ich damals 2009, 2010, habe ich mir gesagt, du machst jetzt 44.1, weil das ist doch CD.
Genau, da kann man es auf die CD brennen.
Ja. Genau, tatsächlich, ich habe damals noch überlegt, wenn man mal eine CD machen will. Ja, das war natürlich dann relativ schnell klar, dass das völliger Humbug und Käse ist. Aber daher kommt es, dass ich halt das, was ich selber digitalisiere, mit 44.1 mache. Wenn ich jetzt heute neu anfangen würde, würde ich auch 48 Kilohertz machen. Aber es ist ja auch egal. Also das ist qualitativ.
Genau. Man kann es ja immer noch umrechnen.
Wenn du das in irgendein System importierst, heutige Sample Rate Converter, interessiert das nicht
mehr. Was ist das für eine Uhr?
Du wirst es nicht mehr hören mittlerweile. Das ist eine Digitaluhr, so wie man die in Studios gerne mal hat.
Also tatsächlich, du bist dann schon der Meinung, das muss sich auch dann auf deinem Arbeitstisch
Also vielleicht ist Fetisch ein bisschen übertrieben.
Du merkst, ich habe ein bisschen überlegt, was ich sage.
Aber was die Uhren angeht, das ist eine gewisse Zwangshandlung.
So, was haben wir denn hier?
RME? Darf ich vielleicht noch kurz zu Ende erklären, warum ich 16-Bit mache und nicht 24? Weil das ist ja eigentlich das, glaube ich, wo man mich eher für steinigt. Na doch, also weil die Sample Rate interessiert jetzt nicht, ob 44 oder 48, weil das wirklich keinen Unterschied macht. Aber ob ich 16 oder 24-Bit mache, das ist natürlich ein Punkt. Und das sage ich immer so, dass 90% oder mehr des Materials, 90% sind Kassetten, Audiokassetten. Das da. Ja, so, oh hoppala, siehst du, ist eh die Hülle schon kaputt.
Die berühmte Kompaktkassette von Philips.
Nee, BASF.
Ja, aber ich meine, der Systemerfinder ist
ja
Philips.
So. Ob ich das jetzt mit 24-Bit einspiele oder mit 16-Bit, ist, behaupte ich jetzt mal, fast nicht mehr messbar, weil ich schreibe einfach nur noch mehr Rauschen auf die Festplatte. Und deshalb habe ich dann entschieden, du bleibst auch bei 16-Bit, weil es einfach keinen Sinn macht, noch mehr da jetzt die Festplatte mit zu belegen. Und also das nur als Erklärung, warum ich nicht mit 24-Bit arbeite. Ja,
ansonsten sagt man ja, 24-Bit ist besser. Aber
ist
in
es
dem
ja
Fall,
auch, wenn ich eine Produktion und so mache, mit Abmischung, keine Frage. Aber für das Quellmaterial, und wenn ihr dann nämlich DAT-Kassetten, die sind halt einfach nur 16-Bit. Da wird nie mehr rauskommen. Also das macht einfach keinen Sinn.
So, damit sind wir bei diesem Steuerungsteil hier.
Das naja, Steuerungsteil.
Ja, wie würdest du das nennen?
Steht ja drauf, RME, AAC, USB.
Ach so, na klar, selbsterklärender Name, auf jeden Fall.
Das Ding ist maximal unspektakulär, weil es einfach nur einen USB-Anschluss hat.
Ah, es leuchtet schön.
Ja, es leuchtet schön, gell? Das, ja,
jetzt, nee, jetzt nicht.
Jetzt siehst du, jetzt haben wir es kaputt gemacht, jetzt erkennen das nicht mehr. Das ist jetzt der Vorführeffekt. Schauen wir mal, ob wir es wieder zum... Nee, jetzt haben wir es kaputt.
Was machst du damit?
Man muss sich ja heutzutage kein Mischpult mehr hinstellen, wo irgendwie mal mehrere Sachen in einen Computer reinzubringen, sondern das soll jetzt keine Werbeveranstaltung für RME, für den Hersteller sein, aber die Soundkarten sind halt schon geil.
Wir werden auch keine Affiliate-Links hier irgendwie platzieren.
Nein, aber die Soundkarten sind halt schon geil und das ist einfach nur eine Steuerung für die Software, die zur Soundkarte gehört und die im Endeffekt eine Art virtuelles Mischpult ist. Diese Soundkarte. Und dann kannst du da halt Lautstärke und verschiedene Snapshots abrufen, was du hörst und Mute und so weiter drücken. Also das, so mehr ist es nicht.
Machen wir es mal jetzt wirklich vom Anfang. Also du hast die berühmte Philips-Kassette, die
aber
von BASF ist.
Nehmen wir die gute hier. Schau,
die gute ist die Chromdioxid oder was?
Ja.
Ja, ist natürlich.
Nein, aber das ist
das
ja...
Das waren noch die guten, ne? Wenn man nicht gerade Metallbänder hatte.
Ja, wenn man nicht gerade Metallbänder hätte. Wobei ich ganz ehrlich gesagt, ob jetzt Typ 1 oder Typ 2, das ist völlig egal.
Hauptsache also, Dolby Rauschminderung.
Nein,
Nein.
Also am besten kein Dolby, weil, also wenn es Dolby B ist, spiele ich es fast immer ohne Dolby ab, weil der Höhenverlust dann dadurch wieder kompensiert wird. Und ich glaube, prozentual ist irgendwie Dolby auf 0,00% der Kassetten
so,
drauf.
Leg die mal ein. Also für die, die noch einen Kassettenrekorder kennen, ist das jetzt keine Überraschung, aber es ist ein besonderer.
Dann musst du aber auf
ach
dieses
so, da
Gerät.
Oben.
Ja, das ist ein DAT-Rekorder.
Nee, ich dachte, ganz unten ist auch noch was. So.
Ja.
Das ist ein berühmt, also das hatten wir zum Beispiel bei DT64 auch, was von Studer. Ist das
auch schon vor der Wende?
Ja.
Aha.
Auf jeden Fall.
Okay.
Also wir haben nur das Beste. Und Studer ist nun wirklich neben Revox, das ist fast identisch, ne?
Es ist die gleiche Firma.
Ja, ja.
Also.
Aber eben die einen, glaube ich, in der Schweiz und die anderen in Deutschland oder irgendwas war noch da.
Ja.
So, und jetzt weiß ich noch ganz genau, konnte man die einmessen?
Konnte man die einmessen?
Naja, man drückte hier irgendwas, ich weiß nicht mehr was, und dann machte die und dann konnte man, wenn man Aufnahmen damit machte,
auf der Aufnahme,
konnte man die Form, also die Vormagnetisierung und irgendwas, den Kopf und weiß ich nicht. Das, da bist du jetzt der Fachmann.
Es ist, nein, da bin ich nicht der Fachmann.
Nee, was machst du denn zum Beispiel? Es ist doch so, dass jeder hat doch ein eigenes Kassettengerät mit einer eigenen Spur, obwohl es genormt ist. Mhm. Ne? Was machst du denn jetzt, damit das sozusagen der Originalklang ist, den die Kassette damals aufgezeichnet hat und nicht irgendwas verrauscht ist? Und
also bloß nur kurz zum Fachmann. Ich bin kein Fachmann zum Aufnehmen.
Nur zum Abspielen.
Wiedergeben, genau. Ah, also ich kann natürlich auch hier auf Aufnahme drücken und dann nimmt das Gerät auf. Ich mach mal. Ich weiß es gar nicht genau, ob man hier irgendeine Automatik beim Abspielen, glaube ich nicht. Es ist wirklich nur das Aufnehmen. Es gibt von Nakamichi, von Asiatenhersteller, die angeblich eine automatische Justierung für die Wiedergabe auch haben. Ich habe noch nie eins in der Hand gehabt. Mich würde es aber mal interessieren, ob das genauso gut funktioniert, wie ich das jetzt hier mache, indem ich da auf Play drücke. Und jetzt ist hier noch diese Abdeckung, die eigentlich drauf ist, fehlt. Und dann nimmst du hier an den Tonkopf.
Aber leiert das nicht aus?
Das dachte ich am Anfang auch. Ich habe es bisher nicht geschafft. Das ist bei keinem Gerät, dass das ausleiert. Und das Allerwichtigste beim Abspielen von Kassetten ist neben der Tatsache, dass der Kopf natürlich sauber sein sollte, also kein Dreck drauf, das Einstellen des Azimuts. Also mit welchem Winkel der Tonkopf, der dreht sich jetzt, also ich verstelle den quasi so, ja, zum Tonband hin, in welchem Winkel der dazu zeigt. Ja?
Für die uns jetzt nur hören, also tatsächlich, da wo der Tonkopf ist, sind zwei Schrauben in der Regel. Da ist der Tonkopf befestigt und je nachdem, wie man die Schraube rein- oder rausdreht, ist der Tonkopf dann am Band in einem anderen Winkel.
Genau.
Und wie ich das auch selber erlebt habe, ist über eine lange Lebenszeit auch mit demselben Gerät es so, dass wenn der Tonkopf dann abgeschliffen ist, das sind nur Bruchteile von Millimetern, aber die Band und Tonkopf Zugehörigkeit oder wie soll man das nennen? Also da, wo sich das Band anschmiegt.
Synchronität.
Ja. Muss man tatsächlich individuell mit einem Schraubenzieher, aber es gibt auch, habe ich gerade durch dich gelernt, Automatiken, die das ähnlich erkennen wie die Bildschärfe beim Fotoapparat.
Ich habe nur keine Ahnung, wie die arbeiten, also nach was die gehen. Weil entscheidend ist, da müsstest du jetzt einen Schwenk nach links machen.
Mach ich gerne.
Jetzt muss ich mal kurz hier per Software umschalten, weil die Hardware ja gerade nicht mehr funktioniert.
Du nimmst Adobe Audition, kann man nochmal sagen, aber in einer uralten Version.
In einer uralten Version, ja genau, aber sie funktioniert und sie ist super.
3.0 hast du mal.
3.0, genau. Jetzt sehen wir nämlich hier das Audiosignal. Also wir hören es nicht nur, sondern wir sehen es auch.
Da sind zwei gelbe, links und rechts Pegel. Und dann sieht man noch das Frequenzspektrum durch zappelnde Balken ebenfalls sichtbar. Und woran? Und dann gibt es noch eine andere, das nannten wir früher beim DDR-Rundfunk Goniometer.
Ja, das heißt immer noch so.
Heißt immer noch so. Ah ja, okay.
Man kann auch Stereo-Sichtgerät sagen, das ist halt ein deutsches Wort dafür.
Da sieht man auch einen grünen Pegel, der nach rechts geht. Da hat man sozusagen die Gewissheit, dass das nicht in der Polarisation beim Stereo-Signal
verpolt ist.
Verpolt ist und dann in einer Mono-Rezeption dann scheiße klingt, um das mal...
Oder gar nicht mehr.
Oder gar nicht mehr, weil sich das sozusagen auslöscht.
Genau. Also man kann durch reines Hören schon sehr viel einstellen an dem, wo wir an der Schraube, an der wir gerade gedreht haben. Aber den Feinschliff, und gerade jetzt haben wir gerade halt ein fettes Stereosignal, vorher war es Sprache, da kann man dann jetzt kann man fast nur noch nach dem Frequenzspektrum gehen. Moment, ich muss mal ein bisschen mehr Pegel drauf geben.
Aber mach doch nochmal das Mono-Signal, also den Sprecher.
Ich will kurz zeigen, also wenn ich jetzt hier drehe und wir schauen auf die Frequenz rechts, jetzt haben wir wieder einen Sprecher, dann sieht man rechts die hohen Frequenzen und wenn ich jetzt mal brutal wegdrehe, dann verschwinden die.
Ja.
Und wenn ich wieder zurückdrehe, dann sind die auch wieder schön da.
Und beim Sprecher sieht man, dass es kein exakter Strich ist, das sind die Bandfehler dann, ne?
Genau, aber das ist das Ziel, schau jetzt.
Ja,
also besser einstellen geht fast nicht. Und
jetzt sieht man tatsächlich für die uns nur hören, einen kompletten Monostrich senkrecht. Und wenn man da ein bisschen dran spielt, dann wird das kreisförmig.
Genau, weil der linke und der rechte Kanal nicht mehr genau gleich sind. Ja? Und also im Endeffekt ist das jetzt das zu erreichende Ziel.
Ja.
Und das ist wirklich, also ich drehe da nur ein Haar und es ist schon wieder verstellt.
Ja.
Zack. Ja. Das hört man dann nicht mehr sofort, aber durch das Messgerät kannst du dann eben auf die Optimalposition gehen. Und aber wie du schon sagtest, das kann auch sein, dass sich das über das Band verändert, weil ich habe zwar hier ein perfektes Studergerät, aber ich glaube, dass halt einfach 99% der Kassetten nicht mit einem solchen Gerät aufgezeichnet wurden. Deshalb. Ich habe auch genug Kassetten, die am Ende anfangen zu leiern, weil das Aufnahmegerät geleiert hat. Oder wenn du es mit Auto-Reverse hattest, das am Ende automatisch die Laufrichtung gewechselt hat, und dann der Kopf nicht optimal eingestellt war, dann hast du es, also wenn das Band ist und der Kopf steht so ein bisschen schräg dazu, ja, dann nehme ich in die eine Richtung so schräg auf und dann spielt er das in die andere ab und dann ist es aber so schräg, ja, blöd dargestellt, aber ja. Und dann musst du, wenn du die Kassette umgedreht hast, den natürlich wieder neu einstellen, ja. Gerade bei Auto-Reverse-Tape-Decks ist das der Fall. Aber das mache ich sowieso. Also jede Kassette auf jeder Seite wird mindestens einmal angefasst, was denn die Einstellung angeht.
Bevor wir zu dieser schönen Spulenbandmaschine kommen, wechseln wir mal den Tonträger, der eigentlich gar nicht als Tonträger ursprünglich mal konzipiert war, also zu diesem Abspiel. Das ist ein Sony VHS-Rekorder oder ist das schon ein SVHS-Rekorder?
Nein, das ist ein VHS-Rekorder und das wäre für den Fall auch völlig egal.
Aber Hi-Fi-Ton muss er schon haben.
Hi-Fi-Ton muss er haben.
Das heißt, er hat rotierende Audioköpfe?
Nee. Na, ja. Ja, ja, jein.
Jein.
Also,
naja, mach doch mal.
Also das VHS-Format sieht eigentlich so aus, dass auf diesem Band, wenn man das sich mal an, also man sieht natürlich nichts, aber zur Erklärung, in schräger Lage, also es ist keine so durchgehende Spur, die da drauf ist, sondern in schräger Lage immer ein Teil quasi der Spur ist.
Weil der Videokopf rotiert
und schräg zum Band steht.
Und das hat man erfunden, um die hohen Videofrequenzen.
Genau, weil das hätte man sonst einfach nicht auf so ein Band gebracht, erst recht nicht eins, was so langsam läuft.
Für Ton hätte es gereicht, einfach das parallel.
Und deswegen ist es ja auch so. Also du hast diese Schrägspur und drunter ist eine Spur monoton und zwar längs, wie bei einer ganz normalen Kassette.
Das ist der Scheißton.
Genau, also man sieht die Spuren ja nicht, deswegen ist das jetzt, aber das ist das VHS-Format und dadurch, dass das Ding so langsam läuft, ist halt einfach kaum Qualität möglich. Es läuft zu langsam für einen guten Ton. Hm. Ja? Und dann hat man sich gedacht, was machen wir denn da? Und hat durch das Hi-Fi-Format den Ton in diese Schrägspur mit reingebaut. Also man hat das gleiche gemacht wie bei UKW, man hat moduliert den Ton, also auf eine höhere Frequenz draufgesetzt, ja? Und dann ist der in die Schrägspur reingebaut. Und deswegen kommt eigentlich, es gibt eigentlich keinen Audiokopf für den Hi-Fi-Ton, sondern der ist halt beim Video mit dabei. Ja, so muss man sagen. Es gibt einen Audiokopf für diese normale Längsspur, die so schlecht klingt und auch nur Mono ist, in 99% der Fälle. Es gab auch Stereo-Geräte, muss man sagen. Warum habe ich jetzt hier VHS? Ich meine, man kann es ja schon fast lesen. Hier steht drauf SWF3 Maxi-Wünsche. Und es haben tatsächlich mehr Leute, als man glaubt, ich war nie so schlau. Ich habe nämlich viele VHS aufgenommen, aber ich war nie so schlau, um Radio einfach darauf aufzunehmen, also zu sagen, vergiss das Bild. Nutz einfach nur den Ton und die unfassbar lange ununterbrochene Laufzeit dieser Kassetten. Also wenn
bis
du
10 Stunden auf Longplay.
Genau, wenn du eine 300er Kassette hattest, die gab es ja, und die auf Longplay laufen lässt mit Hi-Fi-Ton, der bei Longplay nicht schlechter ist. Ich habe es auch mal gemessen. Ich habe keine Unterschiede feststellen können zwischen Standard und Longplay. Dann kriegst du 10 Stunden drauf, ohne Unterbrechung, ohne irgendwas. Zeitgesteuert, weil die haben ja alle einen Timer. Genau. Also
ideal.
Ist es genial. Mhm. Ja? Und deswegen haben viele Leute tatsächlich auf VHS aufgenommen. Und da bin ich wahnsinnig glücklich drüber. Also
mit dem leider kleinen Wermutstropfen, dass bei nachlassender Bandqualität so ein Prasseln dazu kommt durch die Kopfumschaltgeräusche.
Das ist aber nicht unbedingt aufgrund der nachlassenden Bandqualität. Das ist jetzt meine Erfahrung, sondern liegt oft am Gerät. Ich müsste nachzählen, ich weiß es nicht auswendig, glaube ich 25 oder 30 VHS-Rekorder insgesamt, verschiedenste Typen. Und das ist der entscheidende Punkt.
Einer funktioniert immer dann.
Oh, ja, meistens findest du dann einen und ich habe ganz viele Sony, verschiedene Typen, aber alle so aus der Reihe, weil ich einfach beim Ausprobieren festgestellt habe, Sony liefert den besten Hi-Fi-Ton ohne Prasseln, ja, und am stabilsten. Und wenn du dann mal eine Problemkassette hast, dann greifst du zum Panasonic, greifst mal zum JVC, guckst mal, was die machen. Und wenn du Glück hast, findest du dann doch einen, der es ganz gut wiedergeben kann. Das ist ganz lustig eigentlich, weil Sony ja eigentlich das Konkurrenzprodukt der Betamax-Kassette entwickelt hat und am Ende haben sie dann den guten Hi-Fi-Ton reingebaut. Ja, genau. Also das ist VHS als so Spezialecke eigentlich, aber gar nicht so kleine Spezialecke, muss man sagen.
Knie mal vor dir nieder. So, hier also nun, den ich erst ursprünglich für den normalen Kassettenrekorder gehalten habe. Das ist auch ein Sony-Gerät. Die sind, muss man ehrlicherweise sagen, also nicht nur bei Video, sondern auch bei Audio relativ weit vorn in der Studiotechnik.
Eigentlich vor allem bei Audio, muss man sagen. Also gut, das habe ich ja nicht so viel Ahnung von Video, muss ich auch sagen. Aber also Audio ist Sony einfach Hammer.
Ja.
Vor allem es geht ja so ein bisschen die Legende um, dass der Herr Willi Studer damals eine DAT-Kassette von Sony bekommen hat und es nicht glauben wollte, was die da gemacht haben.
Ja.
Weil, also er hat, es ist, ja, es stimmt ja auch. Also ja. Sie haben in den 80ern dieses DAT-Format entwickelt. Und
DAT ist Digital Audio Tape. Und auf eine 90er-Kassette ging, glaube ich, so 2 GB drauf ungefähr. Oh. Es gab nämlich auch Streaming-Duts,
die
billiger verkauft wurden, weil da keine GEMA-Abgabe drauf lief.
Die Streaming-Duts, da kommt es auch auf die Kompression und Format und so weiter, wie viel drauf passt. Ich müsste jetzt ausrechnen, wie viel es ist.
Nee, alles gut.
Also wenn das jetzt 44,1 Kilohertz ist und das sind 16 Bit, weil das geht halt nur 16 Bit, dann müssten das ja um die 600 Megabyte oder so sein.
Mhm.
Also wenn ich mich jetzt nicht total vertue. Und das Faszinierende daran halt ist dieses unfassbar dünne Band, wo die quasi genau das gleiche Format drauf gemacht haben, wie auf eine, auf eine CD. Eine handelsübliche Audio-CD, das ist genau das gleiche Format, wenn man es in 44,1 aufnimmt, man kann es auch in 48 aufnehmen und man kann auch mit 32 kHz Longplay arbeiten, wenn man möchte. Das gibt es da auch, Longplay. Dann passt die doppelte Spielzeit drauf mit, ja, jetzt für Sendungsmitschnitte nicht relevant schlechtere Qualität. Also auch das wurde gerne mal gemacht. Wir haben weiter vorne schon mal über Markus Weidner gesprochen, der, ich weiß nicht, wie viel 1000 DAT-Kassetten aufgenommen hat und genau das halt auch genutzt hat und gesagt hat, es gab auch 180er DATs, was wirklich krass ist, wie die da 3 Stunden Band reingequetscht haben. Und wenn du die dann mit Longplay hast laufen lassen, hast du halt einen 6-stündigen digitalen Mitschnitt. Ja. Also das ist schon Hammer.
Ja. Aber im Prinzip dasselbe Prinzip wie beim Videorekorder mit einer rotierenden Kopfkammer, die man vielleicht
nicht sieht. Wirst du nicht rankommen. Aber rein technisch ist es genau das gleiche wie ein Videorekorder, nur alles in Miniaturformat.
Ja? Und im Digital.
Schon. Und im Digital, genau.
32 Kilohertz?
Das ist jetzt eine 44,1.
Also konnte man umschalten, genau. Da gab es verschiedene Möglichkeiten.
Das ist eine 44,1-Kassette, du kannst in 48 aufnehmen. Und wenn der Rekorder ist, kann auch in Longplay. Das kann nicht jeder Rekorder. Aber ist halt eine interessante Geschichte für die Mitschnitte. Deshalb habe ich auch nicht die riesengroßen Sony, PCM 7010 und so, das waren die Studiomaschinen. Da kannst du wirklich Menschen mit erschlagen, weil die können kein Longplay. Das ist aber typisch halt für Studiogeräte, weil warum sollte man denn da Longplay verwenden? Aber die mittelgroßen von Sony, die können alle Longplay, sind professionelle Geräte und wirklich super in der Bedienung und Qualität. Wichtig ist halt, dass wenn die da 20 Jahre, 30 Jahre herumgestanden sind, die sind auch alle nicht mehr betriebsbereit. Die müssen erstmal zum Fachmann. Mhm. Was auch für die Tape Decks gilt, die waren alle schon beim Fachmann und sind überarbeitet worden. Also ich hatte jetzt zum Beispiel einiges an DATs ist da jetzt hier von 100,6 aus Berlin. Die haben hier ihre Chronik-Sendung vom Samstag mitgeschnitten immer. Einfach als Dokumentation, was auch super ist, weil das ist so Berliner Stadtchronik, das ist gar nicht schlecht. Ja, und die haben sie halt zeitlang auf Band mitgeschnitten, also auf klassischem Tonband und hoppala, und dann auf DAT umgestiegen, was echt super ist.
Genau. Und was hast du da noch für Equipment? Das machen wir mal einen Schnelldurchlauf.
Machen wir einen Schnelldurchlauf. Es gibt ja noch Minidisc.
Ja.
Da habe ich jetzt auch gar keine da im Moment. Das ist sehr, sehr selten.
Also das auch Sony-Entwickler seinerzeit gewesen.
Genau. Es ging dann leider ein bisschen zu spät los damit. Und dann kamen nämlich schon die MP3-Player und dann war es vorbei mit den Tonträgern so wirklich. War aber geil. Also als Schüler wollte ich immer einen Minidisc-Rekorder haben. Ich war so neidisch auf die anderen, weil da konntest du dir direkt von CD Kopien digital erstellen und deine Mixtapes auf einer Minidisc halt machen. Das hatte ich nie. Und manchmal hat halt jemand auf Minidisc einen Mitschnitt gemacht, ganz selten. Also der ist nur selten an. Wichtiges Gerät hier ist noch, was jetzt hier blinkt, das machen wir wieder aus, das war bloß der Vorwähler für den DAT-Rekorder. Wichtig ist noch der AD-Wandler. Der ist jetzt hier gar nicht so wichtig, muss ich sagen. Man könnte es auch direkt an die Soundkarte anschließen, weil die auch einen analogen Eingang hat. Aber wenn man halt nicht umstecken will, also zum Beispiel dann hier den Videorekorder mal dranhängen oder halt die Bandmaschine noch mit dranhängen möchte, kann man hier das direkt anschließen und dann hängt es halt auf Eingang 7-8 und das Tape-Deck hängt auf Eingang 1-2 und ich brauche nur noch in der Software auswählen, was ich aufnehmen will. Ja? Also könnte man jetzt auch einfach auf 48 kHz umstellen, aber das möchte ich nicht.
Okay, ja. Gut, dann haben wir das Wesentliche besprochen. Vielleicht sollte man ganz kurz noch sagen, mit welchen Monitorboxen du abhörst. Wird bestimmt einige interessieren.
Das sind, müsst jetzt gucken, wie alt die sind. Aber andere, die ich habe, sind Ende der 70er, Mitte, Ende 70er. Das sind Klein und Hummel O96. Das ist, also ich behaupte einfach, dass die quasi so gut wie überall in der ARD in den Rundfunkregien waren. Also das ist der Rundfunkstandard des Westens.
Wir hatten auch schöne Boxen, was geil teilen zum Beispiel.
Ja. Klein und Hummel ist ja mittlerweile Neumann. Und Neumann ist Sennheiser mittlerweile. Und das ist seit der Wende mehr oder weniger der große Mitbewerber ist dann Geithain geworden.
So, jetzt müssen wir aber noch, hatte ich versprochen, dieses schöne Spulengerät hier unten.
Das wollte ich sagen, das Tonbandgerät müssen wir uns schon angucken.
Ja, bin ich noch schon dabei.
So. Ich werde jetzt keins auflegen, weil ich habe da nichts vorbereitet.
Ja, aber das ist eine typische Revox-Maschine?
Das ist eine Revox B77. Ich würde mal sagen, so in der oberen Liga der Heimtonbandgeräte, in dem Fall mit Viertelspur ausgestattet, weil ja über 90% der Leute haben halt Viertelspur aufgenommen. Das heißt, wie bei einer Kassette, man dreht das Band um und kann nochmal die andere Seite bespielen.
In Stereo, genau.
Und das in Stereo jeweils. Und da habe ich auch mehrere Geräte. Also ich habe noch eine A77, das ist halt das Vorgängermodell davon. Ich habe auch noch eine kleine Ur Royal. Weil wenn man mal Problembänder hat, dann kann es durchaus sein, mal ein Gerät zu nehmen, das nicht so gut ist, so blöd wie es klingt, weil das dann mit weniger Bandzug besser mit genau der Kassette, dem Band zurechtkommt und so. Da muss man dann auch mal ein bisschen experimentieren, wenn es in die Problemfälle geht. Und was ich jetzt hier vor Ort gerade nicht habe, sind große Studiomaschinen. Also eine Telefunken M15A oder eine Studa A816, das die zwei großen Rundfunkmaschinen waren, habe ich jetzt im Moment nicht hier betriebsbereit sozusagen, weil Mitschnitte da natürlich eher selten sind. Also da kann es jetzt eher mal sein, dass jemand sagt, ich habe noch meine Jingles auf als Originalmaster oder so Sachen. Oder jetzt, ich habe gerade schon die DATS von 100,6 gezeigt, die haben vorher eben auf Tonbänder mitgeschnitten mit 19 cm die Sekunde. Studiostandard wäre 38 cm. Und dann kriegst du auf einen Tonbandwickel maximal so 1,5 Stunden drauf. Also für eine Stundensendung wunderbar als Dokumentationsmitschnitt. Das ist dann natürlich qualitativ. Also das ist dann Masterclass of Analogtechnik. Ja.
Andi, nun haben wir ja gesehen, dass das auch ein bisschen Aufwand bedeutet, Kassetten richtig zu digitalisieren. Das geht ja in die Lebenszeit. Man könnte meinen, du hast keine anderen Hobbys, richtig?
Hobbys? Naja, ich meine, also ich betrachte es immer so ein bisschen als Spielzeugeisenbahn. Mhm. Weil wenn man die im Keller hat, dann ist man damit auch sehr beschäftigt, wenn man es jetzt ernst meint.
Ja.
Das heißt ja nicht, dass man in seinem Leben nichts mehr anderes macht. Aber ja, natürlich, es geht viel Zeit da rein und das ist ja auch gut so, weil das
mache ich ja gerne. Schaffst du es noch, dir Sachen anzuhören, außer wenn wir kommen und sagen, wir wollen jetzt noch ein paar Schnipsel haben und andere kommen und sagen, wir wollen was haben. Also ist deine Hauptbeschäftigung nicht das Reinspielen und findest du selber noch Zeit, dir das anzuhören, was du dann digitalisiert hast? Also fernab der technischen Kontrolle. Mhm. Das Genießen mehr.
Ja. Also das, was wir da jetzt vorhin gesehen haben, Kassette einlegen, einstellen, heißt ja, dass ich mir sie dann anhöre. Also ich sitze da und höre sie.
Ach so, okay. Ja.
Also ich sitze jetzt nicht...
Du gehst jetzt nicht einkaufen inzwischen?
Nein. Nee, aber also es ist jetzt nicht mein Bestreben, am Tag 200 Kassetten durchzubringen, nur damit ich 200 Kassetten durchgebracht habe.
Ah, okay.
Sondern ich will die Sachen hören. Nicht alles. Es gibt auch genug Sachen, wo ich sage, gut, die laufen hier auf dem Zweitgerät.
Ja.
Das Problem ist, und das sieht man, wenn du mal kurz auf diesen Haufen Kassetten da schwenkst,
Geht gerade nicht, ich habe das Gesichtstracking aktiviert, aber
genau.
Welche meinst du jetzt?
Dieser Haufen Kassetten da.
Ah, der.
Resultiert dann daraus, wenn man nebenbei noch was einspielt, ja, und nicht hört. Der liegt jetzt da und wartet darauf, dass ich mich darum kümmere, das zu konfektionieren. Also schneiden, Pegel nochmal angucken, dass das überhaupt inhaltlich Sinn ergibt, was ich da mache.
Ja.
Weil da steht halt jetzt drauf, Neujahrsmatinee, zweiter Teil 2002. Da weiß man zumindest das Datum, vielen Dank, das ist schon sehr viel wert. Aber gucken, ist das zweiter Teil was heil, wo ist denn der erste? Ja, so ungefähr. und passt es auch zusammen? Also die Nacharbeit ist auch da. Das heißt, es ist nur das reine Einspielen und Files auf die Platte legen, ist ja ganz nett, aber damit habe ich noch keinen Eintrag in der Datenbank, der Sinn ergibt. Ja, das ist das Wichtige. Und wenn ich die Sachen höre, mache ich das halt gleich mit. Ja, dass ich sage, Moderator ist XY, aufschreiben. Da ist Datum, steht nicht drauf, aber er hat es gerade gesagt. Oder ich habe eine Meldung oder einen Geburtstag und kann gleich nachvollziehen, was für ein Datum es ist oder sowas, was sonst immer erst Nacharbeit ist. Und ich behaupte schlicht und ergreifend, dass ich mich ein bisschen auskenne mit den Programmen von früher. Das resultiert daraus, dass ich sie höre. Also sonst wüsste ich es nicht.
Gut, dann wünschen wir dir noch möglichst viele Kassetten oder eher nicht.
Doch. Ja.
Danke für das, also für mich wirklich interessante Gespräch. Selbst ich, der ja auch einige Töne sein eigen nennt und auch digitalisiert gelegentlich, habe noch was wirklich gelernt und freue mich auf Teil 2. Denn du hast gesagt, du bist irgendwie noch gar nicht zum Zuge gekommen jetzt. Das ruft nach einer Fortsetzung. Wenn ihr, liebe Podcast-Gemeinde, es auch wirklich wollt, dann lasst ruhig ein Abo da und noch einen Daumen nach oben. Und überhaupt, wenn ihr Teil 2 hören wollt, gern auch eure Fragen, die man dann mit einbinden kann.
Roast off Radio.
Radio.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Ja, du hast jetzt 1 Stunde 20 auf der Bord. Können wir aber anfangen?
Ich werde schon dafür sorgen, dass es nur eine Audio-Ausgabe wird.
Das wird die Mona Lisa der Medienhölle.
Warte mal, hör mal auf zu.
Mir sind die Kopfhörer eingefallen.
Hä? Ja, warte mal auf.
Können wir mal anfangen?
Nee, warte mal. Nee, das muss doch gut aussehen.
Ah, scheiße. Jetzt verstehe
ich. Jetzt hat die Kamera.
So, wo jetzt?
So, das sind wir ernst.
Hau mal in die Hände für eine Klappe. Medienhölle vom 3. Mai 2000. Das ist doch jetzt nur technisch. Reißt euch zusammen. Medienhölle vom 3. Mai 2026.
Zu Gast bei Digi Andy.